Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Moin Moin und herzlich willkommen zur Footballerei. Es ist 19 Uhr, fast knapp kurz danach, 19 Uhr. Wir sind vor Glück live. Wir haben einen irren NFL-Spieltag hinter uns. Wir sind eigentlich noch mittendrin, wenn man heute Nacht das Spiel noch sieht. Und ich freue mich sehr, mit euch allen zu sprechen. Aber ich habe zwei Gäste dabei. Erstmal herzlich willkommen, Remo. Schön, dass du da bist. Shame auf dich.
Wunderschönen guten Abend. Prost.
Aber ich bin nicht allein mit Remo. Wir haben natürlich noch jemanden dabei. Sebastian, auch du bist da. Cem, und schön, dass...
Hallo.
Vielleicht kann bei einem von euch gerade, glaube ich, im Hintergrund noch den Ton hören. Von daher einmal vielleicht noch...
Ja, ich habe ihn, glaube ich, gerade ausgemacht.
Ein Traum, genau. Einmal vielen Dank an Köpi für das schöne Bier. Wir freuen uns sehr, heute über die NFL zu sprechen. Wir haben unglaublich viele Themen. Aber Remo, du hast, glaube ich, noch was ganz Besonderes heute, oder?
Genau, bevor wir starten, müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Wir haben das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und auch so hoch. Hopsala, wir haben ja 2016 angefangen mit der Footballerei, irgendwas gegen Woche 2. Heißt, wir haben mehr oder weniger jetzt fünfjähriges Jubiläum in der Footballerei. Und weil wir leider so ein bisschen verplant und jetzt auch nicht keine große Feier haben und weil wir auch immer noch eigentlich Corona haben, gibt es jetzt keine Feier. Leider, aber wir können euch 20% Rabatt bei uns im Shop anbieten. Das machen wir auch gerne. Also mit dem Code 5 Jahre FBI kriegt ihr FBI mit EI hinten natürlich, versteht sich. Kriegt ihr 20% auf alles bei uns im Store. Und außerdem haben wir euch ja noch gefragt nach Motivvorschlägen. In der letzten Woche oder zwei Wochen schon her, ich weiß schon gar nicht mehr. Und da haben wir jetzt ein paar Motive gegeneinander zur Auswahl gestellt. Also geht mal bei uns in die Instagram-Story und stimmt ab und macht keinen Quatsch. Ich habe meine Favoriten und mal gucken, ob ich das Ergebnis irgendwie tweaken kann noch. Aber genau, geht da mal rein.
Sag mal einen Favorit, den du hast, den du auf jeden Fall durchbringen möchtest durch den Community Vote.
New Zack City zum Beispiel fand ich super stark. Verliert aber gerade gegen Big Mac, hat vielleicht auch damit zu tun, wie das Spiel gestern oder die Spiele ausgegangen sind. Aber ja, also da gibt's einige Vorschläge. Das ist erst Runde 1 und dann treten die 6 Gewinner aus Runde 1, treten dann in Runde 2 gegeneinander an und die 3 Gewinner kommen dann bei uns in den Shop und die 3 Gewinner kriegen dann natürlich auch ihr T-Shirt. So wie gehabt nach Hause. Genau.
So, ich wollte euch nochmal Feedback geben, so übrigens, Remo, zum Shop. Das fand ich immer ganz schön. Ich habe mit Nico Beckspin letzte Woche den ersten NFL-Spieltag geguckt und da haben wir uns unterhalten, was so die idealen Outfits sind. Und Nico hat gesagt, eigentlich möchte er nie wieder Jeans tragen und eigentlich nur noch im Jogger unterwegs sein und meint, das kriegt er jobmäßig im Hip-Hop hin. Und er hat gesagt, die Footballerei, Jogger plus den Hoodie ist sensationell und das müssten wir als Outfit zusammen anbieten. Das kann man natürlich direkt zusammennehmen. Bei 20% lohnt sich das als Bundle. Aber das wollte ich nur mal als Feedback geben. Nico ist von der Qualität begeistert und will auf jeden Fall das komplette Outfit, weil es natürlich farblich auch wirklich passt. Schwarz und Schwarz, gleiche Marke, 100%ig passend. Also kann ich nur empfehlen, man kann direkt das gesamte Footballerei-Outfit shoppen.
Yes. Ist auch wirklich sehr, sehr gemütlich. Ganz uneigennützig. Der beste Hoodie, den ich je anhatte auch.
Der beste Hoodie, den ich anhatte. Das ist eine Aussage.
Das ist Fakt. Das ist Fakt.
Also wenn wir jetzt sozusagen jemand das bestellt und dann unzufrieden mit der Qualität ist, können die was machen, Remo? Können sich bei dir melden?
Können sich bei mir melden. Wird es aber nicht geben. Also wegen der Qualität wird sich, glaube ich, wirklich niemand beschweren. Daher sage ich jetzt gerne, wem die Qualität nicht passt, mails gerne an mich. remo@footballerei.de. immer her damit. Genau, also ich bin überzeugt, ich glaube auch, wenn ihr jetzt schon bestellt habt bei uns im neuen Shop, dann werdet ihr auch überzeugt sein von der Qualität.
Genau, super. Also alle auf die Instagram-Story gehen, abstimmen. Da, glaube ich, kann man wirklich viel entscheiden. Am Ende sein Lieblingsmotiv durchvoten mit allen Freunden zusammen. Das einmal als Info am Anfang. Wie feiern wir denn jetzt 5 Jahre Footballerei, Remo?
Mit ein paar Köpi erstmal, würde ich vorschlagen. Ansonsten Schön. Natürlich in Hoodie und Jogginghose. Und dann müssen wir mal gucken. Also wir haben ja schon quasi als Geschenke für euch einige neue Formate rausgebracht. Und aber am heutigen Tag würde ich sagen, feiern wir nochmal damit, dass wir mehr oder weniger über alle Spiele sprechen. Aber wir haben es so ein bisschen in Kategorien eingeteilt, ne?
Genau. Und aber du wolltest ja einfach als erstes über deine 49ers reden, oder? Also wir reden am Anfang erstmal über die 2-0 Teams und wer ist von den Teams ist jetzt wirklich real und wer hat vielleicht ein bisschen Glück mit den ersten Spielen gehabt. Aber fang mal an, wie würdest du deine 49ers einschätzen?
Ich verstehe auch, wenn man sagt, die hat Glück mit den Zulosungen bislang. Allerdings muss ich zum Beispiel sagen, die 49ers sind meiner Meinung nach definitiv ernst zu nehmen. Auch wegen des Spiels gestern, weil das war vor allem am Anfang nicht schön. Das war alles andere als schön. In der Red Zone wurde auch gar nicht hingeschaltet, weil einfach auch nichts passiert ist. Und dann hatten die Eagles aber irgendwann die Chance, tatsächlich auch wegzuziehen, auch mal höher wegzuziehen. Und sind dann teilweise einfach von der First and Goal von der 3-Yard-Linie, glaube ich, war es mal, mit 0 Punkten weggekommen. Und das zeigt zumindest die Qualität der Defense, die 49ers eigentlich haben. Gegen die Lions hat es dann in der zweiten Halbzeit, haben sie es ein bisschen schleifen lassen. Aber gegen die Eagles sah das wieder sehr, sehr gut aus. Und andererseits, finde ich, haben sie auch gezeigt, dass sie aus so einem ekligen Spiel, weil jedes Team, egal wie gut du bist, hast du in der Saison auch mal so ein Ekelspiele, die du ausgrinden musst. Und das haben die 49ers gestern gemacht, haben das auch souverän gemacht, haben die Eagles dann nicht nochmal groß zurückkommen lassen. Und ein wichtiger Sieg, 2 Auswärtssiege auch, muss man auch dazu sagen. Achtung, Achtung. Und jetzt geht's nächste Woche, glaube ich, zu Hause gegen Green Bay, wenn ich mich nicht täusche. Da muss man mal gucken. Muss man mal heute Nacht abwarten. Die sind ja vielleicht auch einfach ein Walkover. Also mal schauen.
Jetzt wird er wieder wild. Nach 2 Siegen dreht er wieder durch.
Nee, aber ich habe ein bisschen Angst, habe ich natürlich, was die Running Back Situation angeht bei den 49ers, weil ich glaube, da haben sich jetzt mittlerweile 8 verletzt.
Der neue Rookie Sermon, den Detti so gefeiert hat und den er jedem Fantasy-Spieler empfohlen hat, gestern ein Play gehabt, sah auch ganz gut aus, aber danach umgekippt und nicht wieder aufgestanden. Ne?
Ja, Concussion, glaube ich, ne?
Und genau. Elijah Mitchell hat sich auch ich weiß nicht wie schwer, aber hat sich auch was getan und dann hast du noch Jamichael Hasty. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt am Schluss dann noch irgendwen haben oder irgendwen aus dem Practice Squad, aber es scheint auch nicht so viel auszumachen, genau wer da wirklich läuft bei den 49ers. Das macht Kyle Shanahan schon ganz gut immer, dass er da zumindest das Laufspiel gut schemt, oder was heißt zumindest Laufspiel? Eigentlich schemt er alles ganz gut. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Coach.
Aber wenn man die Community jetzt hier mal hört, Lukas Schreivogel, 49ers Defense, hui, Offense, fui, besonders Jimmy, und oben kommt schon die Frage, einmal, Remo freut sich so, weil wegen dem Sieg gegen die Eagles, aber auch die Frage natürlich, wann startet endlich Trey Lance, auch von Lukas, Jimmy Garoppolo ist so schlecht, um eine neutrale Meinung zu bekommen. Sebastian, wie siehst du das? Sollte Trey Lance schon in der nächsten Woche starten?
Naja, das Problem ist halt, Garoppolo hat das Spiel auf jeden Fall gewonnen oder hat es nicht verloren, sagen wir es mal so. Und dann hast du auch, finde ich, keine großen Argumente zu sagen, du musst jetzt zwingend wechseln. Ich weiß jetzt gar nicht, er hat diesen ultralangen Drive da mit 16 Plays, 90 Yards oder was das da gewesen ist, da den sie da mal rausgezaubert haben, das war ja schon alles ganz vernünftig. Gut, die Eagles haben sich natürlich auch selbst keinen Gefallen getan und hatten dann natürlich auch noch das Pech mit der Verletzung Brandon Graham raus, mit torn ACL, das ist natürlich auch unfassbar bitter gewesen. Aber wie Remo schon sagte, gerade die Running Back Situation bei den 49ers ist ja auch nicht wirklich viel besser. Da verletzt sich ja auch jeder, der da reinkommt. Jeff Wilson kommt ja wahrscheinlich irgendwann mal, ich glaube auch erst in Woche 6 wieder oder sowas. Also, wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass klar, Garoppolo spielt jetzt nicht unfassbar flashy und sexy oder sowas, aber solange der das Spiel nicht verliert, gibt's im Grunde, finde ich, noch keinen großen Grund und keinen großen Need, da jetzt schon zu wechseln. Lass den Jungen sich doch erstmal in Ruhe an die Liga gewöhnen, würde ich sagen.
Überhaupt nicht. Also wenn Garoppolo das weitermacht, also so sind sie in den Super Bowl mehr oder weniger gekommen. Shanahan schemt, Garoppolo macht keine großen Fehler. Der macht dir zwar auch selten Big Play, aber das brauchst du gegebenenfalls auch nicht, wenn du wirklich in jedem zweiten Drive mal so ein 20-Yard-Run auch drin hast und du mit Ayuk und Samuel und Kittel Receiver hast, die Yards after Catch einfach ohne Ende sammeln, quasi. Da brauchst du keinen Matt Stafford, der dir die Dinger übers, oder Justin Herbert, der dir die Dinger über 70 Yards übers Feld schmeißt. Und solange Jimmy fit ist und weiterhin relativ fehlerfrei bleibt, gibt es keinen Grund zu wechseln, glaube ich.
Aber also ist ja die Frage, wie gut die Eagles sind. Ich glaube, das ist ganz spannend. Nächste Woche gegen die Packers. Mal gucken, was die erstmal heute Nacht machen. Da reden wir nachher noch drüber. Aber es ist natürlich schon die spannende Frage. Also ich finde die Receiver-Situation noch interessant. Also Deebo Samuel in der ersten Woche dann deutlich stärker. Ayuk gar nichts. Ayuk gestern dann wirklich drinne. Also es ist ja unfassbar viele Receiver, die auch gespielt werden. Und die Community sagt selbst, Jimmy G 70% komplettiert, 2 Touchdowns, 0 Interception. Erstmal kann man zufrieden sein, oder?
Auf jeden Fall. Wie gesagt, er hat das Spiel gewonnen, kein Turnover, also keine Interception. Und das ist doch das, worauf es ankommt im Endeffekt. Und klar, das sieht nicht immer sexy aus, aber solange es Erfolg hat. Und da Shanahan ist ja nun auch so einer, ne, wie du schon sagtest, letzte Woche war Samuel, diese Woche war Ayuk denn mehr drin. George Kittle ist immer drin eigentlich im Spiel. Und im Endeffekt ist es doch, klar, für Fantasy-Owner ist es denn scheiße, wenn du dich auf so eine Spieler, ich sag mal, nicht verlassen kannst. Aber wenn sie dir im Real Football, wenn sie dir da die Punkte bringen, wenn das jede Woche ein anderer ist, ist das auch vollkommen egal. Hauptsache du scorest und Hauptsache du gewinnst das Spiel. Das ist das, worauf es ankommt. Und sie stehen 2-0, also so viel schlecht läuft da ja dann in dem Sinne nicht, ne?
Also ist nicht nur, glaube ich, egal, wer dir es bringt, sondern es ist teilweise vielleicht ein Vorteil, weil auch der Gegner sich natürlich nicht einstellen kann darauf, was kommt, wer fängt heute die Bälle. Klar, du weißt immer, Kittel musst du bestenfalls doppeln, aber dann musst du alle anderen halt auch alleine lassen und dann musst du gucken, wen deckst du mit wem. Und Ayuk hat schon gezeigt, dass er mega Spiele machen kann. Deebo hat es auch mehrfach bewiesen, das Running Game sowieso. Und ja, von daher ist, seitdem Shanahan da ist, glaube ich, die große Stärke der 49ers, ist nicht unbedingt ein Big Play oder einen zu haben, auf dem man sich verlassen kann, dem du immer die langen Dinger hinwerfen kannst. Wir haben keinen Tyreek Hill. Sie haben auch definitiv keinen Patrick Mahomes, aber sie haben Kyle Shanahan und sie haben Spieler, die das umsetzen, was er schemt, und das funktioniert halt meist.
Also bei euch der Star ist der Coach.
Yes.
Mhm. Spannend. Wollen wir einmal weitergehen? Ich finde auch überraschend, Las Vegas 2-0 jetzt gegen die Steelers gewonnen. Flo tat es, glaube ich, sehr weh, aber so ist das nun mal manchmal.
Ja auch.
Dir auch.
Naja.
wie gut sind die Raiders? Und ich freue mich sehr, dass Pat Cooper dabei ist. Also ich bin gleich gespannt auf die Resonanz bei YouTube in den Kommentaren. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen was bekommen, egal was wir sagen. Aber erstmal, Las Vegas sieht stark aus, oder?
Derek Carr sieht überraschend stark aus. Also ich weiß gar nicht, was hat er jetzt über 800 Yards in den ersten zwei Spielen geworfen? Das ist jetzt auch kein Stat, den ich vor der Saison, also wenn ich die Statline gesehen hätte, hätte ich nicht gesagt, ja, das ist Derek Carr. Aber ich tue mich noch ein bisschen schwer, die Raiders wirklich in den Favoritenkreis aufzunehmen. Ich bin kein riesen Gruden-Fan. Derek Carr hat für mich ein paar Fragezeichen schon letzte Saison auch beantwortet. Derek Carr ist sicherlich besser, als viele ihn machen. Aber die Defense hat meiner Meinung nach in Las Vegas immer noch ein paar Fragezeichen. Und nur weil man die Steelers-Offense bei unter 20 Punkten gehalten hat, weiß ich nicht, wie viel das heißt, muss ich leider sagen.
Da fand ich den Sieg letzte Woche auch das größere Statement gegen Baltimore, ne? Wenn du dann mit 2 Scores hinten bist und das Spiel noch drehst, das war schon nicht schlecht, aber auch jetzt gestern war es halt so, ne? Die Raiders haben 3 Field Goals zum Anfang gemacht, da hast du so gedacht, ja, okay, so richtig wegkommen sie nicht, alles gut. dann ist ja TJ Watt verletzt raus mit einer Groin-Injury und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Derek Carr dann einfach aufgedreht. Ne? Dann war er zwischendurch auch einmal draußen, da ging es in der Community ja schon los, oh, Peterman kommt, der Peterman kommt und dann kommt Carr aber zurück und gewinnt das Spiel halt auch einfach. Ne? Also diese Bombe da auf Henry Rux, ne, der jetzt dann auch endlich mal zeigen konnte, dass er seinen Draft-Stock auch so ein bisschen gerechtfertigt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sein erstes 100-Yard-Spiel gewesen ist oder so, aber es war auf jeden Fall schon eine deutlich bessere Nummer, als was man sonst immer so von ihm hatte. Darren Waller dieses Mal dafür ein bisschen, ja, ich sag mal, unter dem Radar. Ne? Ich glaube, knapp 60 Yards oder sowas gemacht. Aber nichtsdestotrotz haben sie es eben geschafft, dass Pittsburgh überhaupt nicht reinkommt. Und da ist halt auch das Problem mit 16 oder 17 Punkten der Offense, gewinnst du auf Dauer halt auch keine Spiele. Ne, das ist eben das Problem. Und dann kommt es eben doch wieder hintenrum raus, dass es ein Problem ist, dass die O-Line halt jung und unerfahren ist. Und dann hast du halt auch das Problem, dass Big Ben halt so eine Plays, wie er früher sie noch, ich sag mal, verlängern konnte, das klappt jetzt halt einfach nicht mehr so. Und dann wirft er halt diese komische Interception da in der ersten Halbzeit.
Ich würde einmal noch kurz Stellung nehmen zu Pat Cooper. Auch fairerweise muss man natürlich sagen, 49ers gewinnen gegen Eagles, aber dann Raiders kleinreden, dass die Raiders Steelers weghauen haben. Mein Humor. Raiders sind legit. Fair enough. Die Raiders haben zwei gute Teams geschlagen oder vermeintlich gute Teams. Wie gut die sind, dazu kommen wir vielleicht später noch. Hast recht, aber ich von den Raiders, anders als von den 49ers, also von den 49ers hat man schon gesehen, dass sie erfolgreich Football spielen können in dem System mit mehr oder weniger dem Personal, was sie haben. Von den Raiders habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe es von diesem Coach noch nicht gesehen bei den Raiders. Ich habe es von dem Quarterback noch nicht gesehen, der jetzt sehr gut aussieht, fairerweise. Und ich habe es auch von dem Rest des Teams noch nicht gesehen, dass sie erfolgreichen langfristig erfolgreichen Football spielen können. Und deswegen ist meine Devise bei den Raiders doch erstmal noch abzuwarten. Ich erinnere gerne an die Steelers-Saison letztes Jahr, die furios gestartet sind und hinten raus dann aber doch nicht die Körner hatten.
Habe ich eine andere Meinung zu. Ich glaube die 49ers, die haben erfolgreich gespielt. Die spielen sehr erfolgsorientiert. Also es ist nicht schön, es ist nicht riesiger Abstand, aber sie gewinnen ihre Spiele irgendwie. Haben jetzt aber zwei Gegner, die, sag ich mal, unteres Mittelfeld sind. Und muss ehrlicherweise sagen, die Las Vegas Raiders, und da bin ich bei Pat Cooper, haben wirklich offensiv gezeigt, dass sie gegen Top Defenses, dann ja auch, TJ Watt war verletzt, aber ein Spieler ändert nicht das ganze Team. Glaube ich schon.
Du hast es ja gesehen, wenn Watt nicht auf dem Feld gewesen ist, gerade bei dem Ball gegen Henry Rux, das ist ein Riesenunterschied gewesen.
Das ist trotzdem einfach meine Meinung. Hat zweimal keine Fehler gemacht, über 800 Yards geworfen, gegen eher überdurchschnittlich auch ohne TJ Watt Defenses. Natürlich, mit ihm sind die Steelers eine unglaublich gute Defense, aber die Offense der Steelers kommen auch bei dem 11-0 Run letztes Jahr.
Absolut
die
waren richtig. Noch,
die sind letztes Drittel der NFL und Big Ben ist auch jetzt, wo er fit ist und Yoga macht und sich ordentlich ernährt, ist der Mann nicht mehr ein Top-NFL-Quarterback. Der ist nicht in den Top 15 und da haben die Steelers ein riesiges Problem, weil auch die Receiver, so viele wie sie auch haben, ich glaube gestern wieder mit Verletzungspech teilweise auch, die sind alle, dass da ist kein Top-One-Receiver auf dem Platz.
Ist halt aber auch wieder die Frage, ob du bei so vielen guten Receivern, ob du da eine klare Nummer 1 brauchst. Das ist genau dasselbe wie bei den 49ers mit den Waffen. Das mit Big Ben, das gebe ich dir. Da bin ich absolut deiner Meinung. Ne? Das wird auch irgendwann noch richtig übel werden, wenn er denn mal aufhört, weil du denn eben den Ersatz noch nicht hast. Und
entschuldige bitte.
Ja, gut. Entschuldigung. Ja. Den verdränge ich immer noch ein bisschen.
Die andere
Seite. Aber die Steelers sprechen wir doch später noch.
Genau, aber das Match gerade und nicht beide Richtungen. Und ich meine, ich habe Najee Harris gestern noch gefeiert für diese Aktion. Aber insgesamt ist es eben ein Rookie und der braucht noch ein bisschen. Und das ist, glaube ich, insgesamt ganz spannend zu sehen, wie das kommt. Lukas Schreifogel sagt es gerade, in Las Vegas entsteht gerade ein neuer Hype, neues Stadion, endlich Zuschauer. Ich meine, habt ihr bei den Raiders gesehen, was da abging mit Promi-DJ und der Bruder von Warren Buffett hat die Announcements gemacht. das ist schon geil. Und ich glaube, das ändert auch ein Team und ändert eine Emotion und gibt ein Momentum. Also das ist schon, ich finde das ein super spannendes Team. Ich hätte gerade aktuell echt Bock, in Las Vegas ein NFL-Match zu sehen.
Na, wer nicht. Also es geht auch hier in beide Richtungen, YouTube sehe ich. Also Pat Cooper sieht das natürlich anders. Er sagt auch, die Raiders haben jetzt eine gute Defense, deswegen mit der guten Defense würde ich auf jeden Fall noch warten wollen mit dem Urteil, weil, wie gesagt, die Steelers bei 17 Punkte halten, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Leistung ist, die man sich auf die Habenseite packen kann.
Jetzt kommen mit Tua und die Dolphins, wo ich auch sage, naja, haben gegen die Patriots gewonnen, haben gestern gegen die Bills sich schwer getan. Das ist doch ein klares 3-0.
Vor allem weiß man nicht, ob es Tua ist, ne?
Das stimmt.
Ist dann auch die Frage, wie viel schlechter Jacoby Brissett ist. Aber auch da ist, und ich bin Tua-Fan, nicht möchte ich nicht falsch verstanden werden. Ich glaube immer noch an Tour. Aber Jacoby Brissett ist halt kein schlechter Ersatz. Und die Raiders haben aber auch schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auch solche Spiele dann mal liegen lassen. Und das war schon immer ein Problem der Raiders. Das ist leider so. Vor allem der Raiders unter Gruden.
War doch letztes Jahr gegen Miami auch so. An Fitzmagic, dieses eine Play zum Schluss, das war halt auch so ein Ding, da haben die Raiders auch noch um die Playoffs mitgespielt und haben dann das Ding mal schön noch verloren. Also das Potenzial haben sie immer, so ein Spiel einfach mal zu verlieren. Wollen wir natürlich nicht von ausgehen und wollen wir es nicht hoffen, aber wie gesagt, das Potenzial dafür ist definitiv immer da.
Gerade die Frage, was mit Tua los ist, ich glaube, bisher weiß man nicht ganz genau, was es ist. Ich habe jetzt gerade vor 11 Minuten gelesen von Patrick Maroney, Quarterback Tua Tagovailoa avoids serious rib injury. Also scheint so zu sein, dass es nicht ganz so schlimm ist, die ersten Reaktionen. Aber ich glaube, das wird relativ relevant. Also Jacoby Brissett ist nett, aber der hat bei den Calls jetzt auch nichts bewiesen. Also.
Ja.
Aber Nathan Peterman Ken sagt hier...
Naja, aber Rib Injury ist ja auch so ein Thema, wenn die nur verstaucht ist, dauert zwar nicht so lang wie gebrochen, aber tut so scheiße weh. Und normalerweise tut's auch in einer Woche nicht mehr weh. Also eine verstauchte Rippe
wäre auch. Aber gebrochene Rippe nicht Tyra Taylor und dann kamen sie mit der Spritze und haben das ganz beendet, mehr oder weniger. Gefährlich. Also auf jeden Fall, ich glaube, mit einer gebrochenen Rippe oder angebrochenen oder spielen die schon mit irgendwie Panzer und gucken, ob es funktioniert. Aber es ist natürlich trotzdem, also für einen zweites Jahr Quarterback, der sich endlich beweisen müsste, ist das jetzt nicht die ideale Situation.
Also ich habe mal ein Fußballschulturnier gespielt, da war ich 16 mit einer geprellten Rippe. Ist ja sehr vergleichbar mit einem NFL-Spiel auch.
Ja.
Und da habe ich eine Halbzeit gespielt, dann habe ich aber keine Luft mehr bekommen. Hatte so Schnappatmung, also das war nicht schön.
Du wärst doch eh nicht trainiert gewesen sein wie die Kollegen. Bevor wir jetzt tiefer da reingehen und über die Dolphins sprechen, ganz kurz noch, Remo, es gab die Frage, wie lange wird die Aktion 20% denn gehen? Wir sind ja am Ende des Monats, wahrscheinlich wollen Sie wissen, wann kommt das Gehalt aufs Konto und kann ich dann immer noch günstig bei uns einkaufen? Wie lange läuft das?
Haben wir noch gar nicht final besprochen, so richtig. Also erstmal läuft.
Ich muss bestechlich, was das angeht.
Ja, ich bin absolut bestechlich.
Also sagen wir mal, eine Woche kann man sicher davon
eine
ausgehen,
Woche dass Minimum. Es läuft. Eine Woche genau. Minimum.
Alles klar, das nehmen wir mit und wir werden dann nochmal drüber berichten nächste Woche, ob es dann weitergeht. Möglicherweise könnt ihr das im Newsletter übrigens lesen, der am Samstagmorgen rauskommt. Da können wir darüber informieren, wie lange das geht. Müsst ihr euch einfach anmelden auf footballerei.de und dann auf Newsletter klicken, meldet euch an. Da gibt's solche Infos. Die Werbung auch noch untergebracht, sehr schön. Lass uns zum nächsten Spiel gehen. Ich glaube, das nächste Team, was 2-0 steht, sind die Carolina Panthers. Und für mich in der Riege ehrlicherweise die größte Überraschung. Wie seht ihr das?
Zweitgrößte Überraschung für mich. Also die größere für mich kommt danach noch. Aber was man halt gestern gesehen hat, war der Jameis Winston, wie wir ihn eigentlich aus Tampa Bay kennen, oder? Das war, nachdem er letzte Woche so ausgerastet ist, dann jetzt erstmal Licht und dann wieder Schatten. Also ich habe mir mal die Stats oder ein paar Stats rausgeschrieben von den Saints gestern. 6 First Downs, 128 Total Yards, Alvin Kamara 5 Rushing Yards. Are you fucking kidding me? Also damit kannst du denn halt auch nichts gewinnen, ne? Und dann kommt Carolina natürlich mit Sam Darnold um die Ecke, der einfach mal ganz entspannt sein Ding darunter gespielt hat, keine großen Fehler sich geleistet hat und das Spiel dann auch ganz entspannt gewonnen hat. Also sorry, aber das ist die größte Überraschung ist, wie gesagt, das andere Team und aber Matt Rhule und dann auch die Offense von Joe Brady. Geile Performance und da haben sich schön New Orleans mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Ja, ich fand ehrlicherweise, glaube ich, überraschender für mich, als wenn ich das von meinen Erwartungen vor der Saison abgleiche, fand ich es überraschender, wie die Saints gegen die Packers aussahen, als die Performance gestern. Dazu muss man ja auch noch sagen, dass, glaube ich, vom Saints Coaching Staff waren 8 Leute, glaube ich, durften nicht an der Seitenlinie stehen wegen Corona. Also die waren da arg dezimiert. Ja, und dann, dass die Offense wieder runterkommt und vor allem auch Jameis Winston zum Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Ja, die Panthers, weiß ich jetzt nicht, ob die mich jetzt vom Sockel hauen, ehrlicherweise. Also erste Woche haben sie gewonnen gegen die Jets. Ich weiß, kommen wir ja auch noch zu, aber ich weiß nicht, ob das zählt überhaupt. Also für mich stehen die Panthers jetzt bei 1-0. Es ist überraschend, dass sie 2-0 stehen, aber für mich sind sie jetzt, nur weil sie 2-0 stehen, traue ich denen jetzt noch nicht sonderlich viel zu. Und ich bin auch noch nicht überzeugt von Sam Darnold als Lösung auf Quarterback.
Aber wenn Sam Darnold in der dritten Woche die Texans schlägt, dann dreht das alles, oder?
Ja, wenn er die Texans schlägt, dann stehen sie immer noch 1-0.
Also, was ich ganz spannend finde, dann muss ich ganz kurz auf die Jets eingehen. Für mich sind die New York Jets so ein bisschen wie der HSV in der Bundesliga. Wenn man sich das anguckt, ein Spieler geht dahin, spielt echt Grütze, kriegt nichts hin, sieht irgendwelche Geister und dann geht er raus da, kommt nach Carolina, spielt in einem anderen Team, hat ein anderes Trikot an und plötzlich kann er wieder ganz ordentlich Football spielen. Also vielleicht Jets, HSV, ich sehe da eine Verbindung. Also für mich ist das so als Hamburger ganz, ganz klare Parallele und Analogie. Ich finde, Darnold spielt jetzt wie ein NFL-Quarterback und davor hat er sehr viel Ängste und sehr viel Probleme gehabt. Und wenn man jetzt auf Zach Wilson guckt, der spielt genauso wie Darnold vorher. Also irgendwie ist das ziemlich traurig. Ich glaube, die Panthers sind ein junges Team, das wachsen kann, die mit CMC immer noch einen sensationellen Spieler haben, der gestern noch, also ein, zwei Plays hatte, wieder kopfschüttelnd da standst und dachte, das ist krass. Und das kann was zusammenwachsen. Ich glaube, diese Saison können sie glücklich sein, wenn sie einen Winning-Record haben, das wird auch schon knapp. Aber langfristig ist das ein guter Weg, den da gehen.
Aber vielleicht können sie ja um Platz 2 in ihrer Division mitspielen. Ich weiß nicht, ob das zu irgendwas reicht oder ob sie sich davon irgendwas kaufen können, aber in der Division scheint es doch nur eine Top-Mannschaft zu geben.
Aber wir sind uns einig, dass der Platz 1 da ausgeschlossen ist, oder?
Ja, der ist in Stein gemeißelt. Also nach gestern auch wieder.
Vielleicht kommen wir dann einfach direkt einmal zu Tampa Bay, auch wenn wir die Reihenfolge, die wir vorher festgelegt haben, so ein bisschen überspielen. Das war das Team, wo du nicht mit gerechnet hast, oder Sebastian?
Selbstverständlich nicht. Nee, also das, was Tampa da gestern wieder gemacht hat, Tom Brady das erste Mal in seiner Karriere mit 9 Touchdown-Pässen in den ersten beiden Spielen. Die sind so über die Falcons drüber gefahren. Also ich fand halt auch, der ist 44, der Typ. Matt Ryan ist keine Ahnung wie viele Jahre jünger, 9, 8 Jahre. Der sieht aber viel älter aus und ja, sorry, aber das kann doch irgendwo nicht mit rechten Dingen zugehen, ne? Tom Brady hat gestern 10 Pässe zu 10 unterschiedlichen Receivern Pässe angebracht. Ich finde das einfach nur krass. Also wie gesagt, das mit 44. Und dann siehst du auf der anderen Seite seine Fantasy-Stats, ne? Da sind dann Daniel Jones und ich weiß gar nicht, welcher andere Quarterback das noch war, sind von den Fantasy-Points sehr besser als Tom Brady, so, weil die halt noch diesen Rushing-Upside haben. Aber das weiß ich nicht. Also, wer soll denn in der Division denn da gefährlich werden? Also, selbst in der Conference sehe ich da keinen, der mit Tampa Bay da irgendwie der da groß gegenstänkern kann.
Na, insgesamt finde ich, Tampa Bay ist einfach an einem Punkt, wo die so dominant sein können. Also ja, die Falcons sind jetzt nicht das Master-Dinge. Tom Brady hat, glaube ich, jetzt 9-0 gegen die Falcons, ist da wirklich ungeschlagen. Und ich glaube nicht, dass Matt Ryan Tom Brady nochmal irgendwo in irgendwas schlagen wird in seinem Leben. Aber so ist das nun mal. Es ist doch einfach unfassbar, was für ein Team da steht. Also da hat man die ersten zwei Touchdowns von Gronk. 102 Touchdowns haben die beiden, glaube ich, jetzt zusammen. Sind damit auf Platz 2 der meisten Touchdowns als ein Quarterback-Receiver-Duo. 114 ist, glaube ich, immer noch Peyton Manning. Das kriegen die dieses Jahr ja ganz entspannt hin, wenn das so weitergeht. Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann noch einen Antonio Brown, der, glaube ich, gestern nicht so doll performt hat, wenn ich so die Fantasy-Punkte mir angucke. Du hast aber einen Evans, du hast einen Godwin, du hast einfach so unfassbar viele, die dahinter stehen. Und dann sagt der Brady, und das, da hatten wir einen Bam und Bärtig zu, ja, ganz entspannt mal bis 50 spielen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist der Albtraum dieser ganzen Liga.
Ja, das ist wirklich unfassbar. Ich finde es auch, das ist eine absolute Frechheit und ich verlange auch, dass aufgeklärt wird, was der Mann macht. Weil ich habe jetzt, wenn ich mal wieder zum Basketball oder so gehe und mich mal nicht aufwärme, ja, oder auch, wenn ich mich beim Golfen nicht aufwärme, habe ich 3 Tage lang habe ich was im Rücken. Der Mann ist 12 Jahre älter und spielt NFL und hat in den ersten 2 Spielen 9 Touchdowns geworfen. Der wirft jetzt weiter und schneller und präziser, als er das mit 28 gemacht hat. Ich kann körperlich nichts besser als mit 28. Also es wird wirklich, ich merke ja, es
hast
jetzt,
du das Buch schon gekauft?
Jahr für Jahr schlimmer wird.
Remo, hast du die TB12 Method schon als Buch gekauft? Also kann ich dir empfehlen sonst.
Ja, nee, dazu esse ich zu gern. aber das ist völlig absurd und es ist ja auch wohl dokumentiert, dass ich seitdem wir auch angefangen haben vor 5 Jahren sage, das kann ja nicht ewig so weitergehen mit Tom Brady. Mittlerweile sage ich doch. Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich wird er besser mit dem Alter. Tom Brady ist wie ein Wein, wie ein Rotwein. Also es ist absurd. Und dazu kommt natürlich, dass dieses Team, ich meine, die haben jetzt zweimal in beiden Spielen, haben sie immer das gegnerische Team nochmal zurückkommen lassen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie gefährdet war, weil man halt auch immer so diesen Eindruck hat von der Tampa Bay Defense aus dem Super Bowl, die, wenn es halt wirklich drauf ankommt, nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen können und mussten sie halt nicht gefühlt. Also jetzt, so wie gegen Atlanta sowieso nicht, hat Matt Ryan und die Falcons haben das schön selbst verschenkt nochmal. Ihre Aktionen sind ja nochmal zurückgekommen, aber dann gab es gar nicht 2 Defensiv-Touchdowns. Von daher sind die Buccaneers sind für mich das kompletteste Team der Liga. Das hatte man schon vor der Saison, glaube ich, auf dem Zettel irgendwie. Aber sie haben bislang zumindest alles bestätigt, was man sich hier erhofft oder was man befürchtet hat, je nachdem.
Was ich gelesen hatte, und das hat mich gestern so ein bisschen erstaunt, weil ich nicht weiß, wieso, dass sie Richard Sherman gerne noch als Free Agent verpflichten wollen. Ich gar nicht weiß, was soll der dann noch? Also soll er nur mitlaufen und noch einen Ring gewinnen? Oder was der in dem Team noch machen soll, außer dass er auch alt ist und auch viel Erfahrung hat und Erfolg hatte, verstehe ich das. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, vielleicht setzen sie den auch auf die TB12 Method und dann haben sie wieder den Top Cornerback der Liga auch noch.
Sehr schön. Genau, ich fand es gerade ganz spannend in den Kommentaren, verheiratet mit Giselle. Wir hatten ja in New England alle das Gefühl, dass Giselle ihn versucht davon zu überzeugen, keine Concussions mehr zu kriegen und das ist endlich mal aufhören und wir können umziehen. Jetzt sind sie umgezogen im Sommer und ich habe nichts mehr von Giselle gehört. Ich glaube, dass der Umzug nach Tampa da für die Beziehung ganz gut war und jetzt darf er auch wieder weiter spielen, weil sie schon im Warmen ist und nicht mehr in den kalten Wintermonaten in New England sein muss. Also vielleicht ist das echt der große Wechsel ist, dass sie jetzt endlich, Giselle endlich im Warmen sein darf.
Ja, vielleicht auch beide. Vielleicht tut es sein auch gut, ein bisschen in Wärme zu sein. Also irgendwas müsste er richtig machen, weil mit 44 so Football spielen ist nicht normal.
Das stimmt auf jeden Fall. Das fand ich immer ganz spannend. Seine Kinder kommen ja bald auch im Alter, dann in der Highschool und im College Football zu spielen. Ich bin gespannt, ob die noch zusammen auf dem Platz sein werden. Also das kann noch einiges passieren.
So wie LeBron James mit seinem Sohn, ne? Das ist auch sein großes Ziel, das dass er mit Bronny zusammen spielen kann. Ja, warum nicht?
Definitiv. Roshi sagt auf Twitch, um das auch mal mit reinzuholen, TB12 macht auch seine andere Hand voll und dann überlegt er mal kurz. Und bei, ich glaube, bei YouTube habe ich es gelesen gehabt, da macht er die Hand voll, aber dann hat er noch 10 von Holloways CC. Also ich glaube, dem ist das völlig egal. So wie der sich über jeden Erfolg freut und endlich mal Alkohol trinken darf, dann wird's noch ein ganzes Stückchen weitergehen.
Aber wenn wir gerade über die Buccaneers reden und neue Kategorie wirklich präsentieren auch, ne?
Sehr, sehr gerne.
Weil wir haben ja überlegt, wir jetzt regelmäßig immer, also letztes Jahr haben wir den Playoff Eliminator gehabt, wo wir jede Woche ein Team rausgeworfen haben. Und wir dachten, wir sind dieses Jahr positiver. Zu unserem 5-jährigen Jubiläum gehen wir positiv in die Saison und küren Teams, die unserer Meinung nach den Platz für die Playoffs quasi schon gebucht haben. Und da können wir mit unserem Partner Charbroil,
ich mache hier einen ganz kurz, wo ist der Countdown hier?
Ich spiele kurz die Jingle ein, dann bin ich nicht mehr drin.
Wir kriegen jetzt den Jingle, hab ich gehört.
Ah. Genau, mit unserem Partner Charbroil den Playoff-Burner. Und wie gesagt, es ist immer ein Team, was unserer Meinung nach quasi den Playoff-Platz schon buchen kann. Und das sind, also nach den ersten 2 Wochen führt kein Weg an den Buccaneers vorbei. An den Buccaneers und Brady, der dann kurz vor seinem 45. Geburtstag ist es dann, oder ist er dann, nee, der wird dann schon 45, oder? Ja.
Also ist jetzt im August, glaube ich, 44 geworden.
Achso, nee, ja gut. Den genauen Geburtstag habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber dass der Mann dann wahrscheinlich auch wieder tief in den Playoffs buchen kann und der
Einzige,
Urlaub
was das aufhalten
dann wieder
kann,
ab
Remo,
März
ist erst. Doch die Verletzung, oder? Also wenn Tom Brady sich verletzt, dann hat Tampa Bay ein Problem, aber der Mann verletzt sich einfach nicht.
Nee, kann sich nicht verletzen.
Der hat so viel Hits in seinem Programm da aufgenommen, wo er irgendwie von allen Seiten gehauen wird. Da verletzt sich nichts mehr. Alles so weich, das ist soweit in Ordnung.
Ich glaube, ja, wirklich ist was anderes drin. Also wenn es einen Beweis für eine andere Lebensform gibt hier in diesem Universum, dann würde ich mal, wenn man daran glaubt, dann sollte man mal Tom Brady genauer untersuchen. Das wäre mein erster Ansatzpunkt. Wenn ich an Aliens glauben würde, würde ich zumindest bei Tom Brady mal nachschauen, was der Mann da unterm Rock trägt.
Ganz, ganz spannend. Some say it's T hat gesagt, 14 Plätze, also ihr müsst hier in Woche 4 anfangen. Wir sind natürlich so clever, wir machen das erstmal nur alle 2 Wochen. Also wir machen nicht jede Woche einen Charbroil Playoff Burner, sondern alle 2 Wochen wird einer gewählt und dann werden wir am Ende vielleicht ein paar mehr machen. Aber wir kommen schon auf die 14 Playoff-Plätze, versprochen. Genau, wollen wir mal weitermachen beim nächsten Team. Und jetzt wird es wirklich spannend. Und es ist weiterhin AFC West. Da hatten wir schon ein bisschen was. Jetzt kommen wir nach Denver zu den Denver Broncos. Teddy Bridgewater ist da Quarterback und die rocken ziemlich. Richtig, Sebastian?
Ja, die wären das halt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das finde ich jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe aber gesehen, dass die Broncos tatsächlich in 7 von den letzten 9 Jahren mit 2-0 in die Saison gestartet sind. Das habe ich so nicht kommen sehen und auch so überhaupt nicht auf der Kette gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber auch Teddy Two Gloves zeigt halt, dass er ganz entspannt so ein Spiel da gewinnen kann. Ne? 330 Yards geworfen, Cortland Sutton gut bedient, ne? 9 Catches für 159 Yards. Und dann hast du auf der anderen Seite eben Trevor Lawrence, den First Overall Pick, wieder 2 Interceptions geworfen, 14 von 33 für 118 Yards und den Touchdown da zum Anfang des Spiels. Der zweite, das war ja nachher ein Special Teams Touchdown. Also ich will jetzt den Jaguars und vor allem Kutsche natürlich nicht zu nahe treten. Das ist aber natürlich, also ein Gegner war das jetzt nicht. Und letzte Woche hat Denver auch nicht unbedingt wirklich das Monsterspiel als Gegner gehabt. Von daher ist es natürlich schon mal sehr dankbar, wenn du so in die Saison starten kannst, weil schon mal, wenn du mit 2-0 loslegen kannst, ist das schon immer, ist glaube ich ganz gut für das Selbstvertrauen und so weiter und so fort. Problematisch könnte jetzt natürlich wieder werden, Bradley Chubb wieder mit Verletzungen raus aus dem Spiel. Also dieses Pass-Rush-Duo Von Miller und Bradley Chubb, wovon sie sich so viel versprochen haben, das ist jetzt ja, keine Ahnung, die letzten 3 Jahre haben die nie mal wirklich länger auf demselben Feld gestanden oder auch zur selben Zeit auf dem Feld gestanden. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber auf der anderen Seite, denn die Secondary, die Denver da hat, das ist schon allererste Güte, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, da haben die mal richtig gut gedraftet. Quarterbacks kann John Elway ja nun nicht, das wissen wir ja alle. Aber was das angeht, da hat er ein richtig, richtig gutes Händchen gehabt.
Und müssen wir vielleicht fairerweise sagen, hätten die Aaron Rodgers, wären sie ein Favorit? Weil ja. Ich glaube, dass tatsächlich die Broncos genau das sind, was wir auch in unserer Prediction vorher gesagt haben, dass sie einen sehr, sehr ausgeglichenen, guten Kader haben, viele Waffen in der Offensive, eine gute Defense, dass sie aber limitiert sind durch ihr Quarterback-Play. Und ich mag Teddy Bridgewater an sich, ich glaube aber nicht, dass Teddy ein Top-10-Quarterback in der Liga sein kann, kein Top-15-Quarterback wahrscheinlich. Und dann wird's einfach am Schluss schwer gegen wirklich gute Teams oder auch in den Playoffs dann Spiele zu gewinnen. Hatten auch in fairer Weise, muss man sagen, oder haben immer noch ein sehr, sehr anständiges Anfangsprogramm mit den Giants, Jaguars und jetzt kommen die Jets, glaube ich. Also
richtig, genau.
3-0 incoming.
Viel besser kann man sich nicht wünschen eigentlich. Und ja. Ich glaube, die Broncos sind halt genau dieses Team, die sind zu gut überall besetzt, um gegen schlechte Teams zu verlieren. Und sie sind wahrscheinlich, ist Vermutung jetzt, aber auf Quarterback nicht gut genug oder nicht unberechenbar genug oder nicht, ja, sie haben nicht das gewisse Extra, um dann die ganz großen Spiele zu gewinnen. Die hatten sie jetzt noch nicht, muss man abwarten, vielleicht strafen sie mich auch Lügen. Aber so würde ich die Broncos jetzt erstmal einschätzen.
Ich hab eine Statistik für dich, Remo, die ganz spannend ist. Teddy Bridgewater ist 21-5 in allen Spielen, die er gemacht hat als Starter, wenn seine Defense average or better in expected points added war, also EPA. Finde ich ganz spannend, weil man dann schon sagen muss, wenn der mal eine ordentliche Defense hat, dann liefert der ganz ordentlich ab. Ich hätte jetzt verglichen so ein bisschen mit dem Game Manager Garoppolo. Also am Ende starke Defense. Ich sehe die Broncos genauso stark wie die 49ers.
Wow. Ja, okay.
Das ist eine Aussage. Sag mir so viel Negatives über die Broncos, weil dann machst du deine 49ers schlecht.
Nee, ich hab ja an sich nichts Negatives. Ja, du kannst natürlich auch mit einem Game Manager weit kommen. So ist es ja nun mal. Fühle mich jetzt überrannt. Nee, ich glaube, dass vor allem das Coaching bei den 49ers natürlich besser ist. Aber an sich sind da nachweislich Parallelen, stimmt schon. Ich glaube aber, dass auch der Broncos Offense fehlt beispielsweise ein George Kittle. Also hier und da sind da schon noch mal ein paar X-Faktoren, glaube ich, bei den 49ers Broncos in dem Fall fehlen. So würde ich es zumindest jetzt gerne sehen. Aber an sich, der Vergleich ist fair.
Und ich finde auch wieder für Fantasy-Owner so ein Patrick, wieder gestern gesehen, wie oft der offen war, wie oft der irgendwie da angespielbar war. Die haben einfach auch, also wirklich außer der Quarterback, der jetzt nicht der riesige Star ist, haben die eine durchgängig gutes Team. Die Verletzung von Jerry Jeudy war so ein bisschen ärgerlich. Ich habe gerade gelesen, Some Sales T sagt Josie Jewell auch raus. Ja, da gibt's ein paar, aber das ändert eigentlich nicht, wie das Team spielt. Und da muss ich als Chiefs-Fan wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil mit den Raiders ein Team, was ordentlich ist, mit den Broncos ein Team, was ordentlich ist. Die Chiefs haben schon ein Spiel verloren, die Chargers haben dann auch gestern ein Spiel verloren. Insgesamt aber eine gesamte Division, die echt stark ist.
Ja, also beide West Divisions auch. Es gab auch beim Bill Simmons Podcast haben sie ihren Wettanbieter, ja, Partner mit einem Wettanbieter, gebeten, eine Wette einzuführen, weil sie gerne drauf setzen würden, dass 6 West Teams in die Playoffs kommen, also jeweils 3. Und das ist, glaube ich, tatsächlich keine schlechte Wette.
Nee. Wenn man sich die Standings so anguckt, definitiv nicht. Ja. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dir anguckst, welche Teams da jetzt schon ein Spiel verloren haben, ne, da kommen wir ja auch noch zu. Aber das sind ja auch, das ist ja kein Kanonenfutter. Ne? Also ja, das ist schon, die Divisions sind beide echt wirklich unfassbar stark.
Genau, einmal ganz kurz, die Audioqualität bei dir ist ein bisschen schwierig, Remo. Ich wollte einmal, Entschuldigung an alle Podcast-Hörer auch später, wir versuchen das hinzukriegen, aber manchmal lässt uns das Internet so ein bisschen im Stich, also sorry dafür, aber das als Info nur einmal mitgegeben. Wollen wir einmal weitermachen? Oder wolltest du noch was sagen, Remo?
Nein, wir können gerne weitermachen. Ich versuche aber mal kurz was, wenn ich gleich weg bin, bin ich sofort wieder da.
Alles klar, ich will mal weitermachen. Die LA Rams sind das weitere 2-0-Team. Und ich versuche es mit einer gewagten Aussage. Gestern war das erste Spiel der LA Rams unter Stafford, was Goff nicht gewonnen hätte. Also ich glaube, dass gestern im vierten Quarter, in dem letzten Drive, man gesehen hat, wieso Stafford so interessant für die Rams ist, weil der kann Spiele drehen. Ich glaube, er hat eine ähnliche Prozentsatz an Fourth-Quarter-Drives, die er erfolgreich abgeschlossen hat. Ich glaube, 25% ist damit ähnlich gut wie Tom Brady. Keiner Name hatten wir gerade schon, aber da sieht man eben, dass das ist der Punkt, wo ein guter Quarterback, der mehr als nur ein Game Manager ist, ein Unterschied sein kann. Und den können die Rams extrem gut gebrauchen. Mit der Defense gewinnt der eben wirklich Spiele und du gewinnst 2-3 Spiele mehr pro Jahr. Das hat man gestern gesehen und damit sind die Rams echt spannend in dieser Saison zu sehen. Wie siehst du das, Sebastian?
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das der Move hat sich halt echt ausgezahlt. Und wie du schon sagst, wenn du dann eben auch noch die Defense hast mit Aaron Donald, mit Jalen Ramsey, die alle halt dann auch immer für ein Big Play und sowas alles gut sind, ne? Die haben die Colts zweimal an der Goal-Line gestoppt. Und das war, ja, ne, Carson Wentz haben sie unter Druck gesetzt. Ich glaube, 11 Hits oder sowas hat er kassiert. War nachher dann ja auch wieder verletzt raus. Und das ist halt natürlich auch immer so das Problem. Und zwischendurch dachte man so, wie kann das denn sein, dass dieses Spiel so eng ist? Aber das war ja, glaube ich, dieser eine Punt, der die Hand von dem Abmenden oder sowas getroffen hat oder was, keine Ahnung.
Völlig absurd.
Und total absurd. Also das ist gesehen, ich so, was ist denn da jetzt passiert? Und so sind die dann halt irgendwie gefühlt noch im Spiel gewesen.
Na, aber Hacker hat ja versucht, das Ding noch zu retten. Also dann ist dann in der doofen Situation an der, ich weiß nicht, One- oder Two-Yard-Line. Und was macht er dann? Mhm. Er will das Ding noch retten und noch raustragen und noch drehen und was auch immer. Und kommt dann zurück, verliert den Ball und die kriegen einen Touchdown direkt. Also das war dann auch so, ich dachte, boah, also unglücklicher kann so ein Ding nicht laufen. Hacker tat mir so ein bisschen leid, aber das ist schon ein Team, was also eine Defense hat, die echt Bend but don't break war so ein bisschen bei den Patriots mal vor ein paar Jahren der Name. Die Colts sahen gut aus von der eigenen 5-Yard-Line bis zur nächsten 5-Yard-Line der Rams und da sind sie gestoppt worden. Und das ist schon eine Leistung, die ich also sehr beeindruckend fand und wo ich sagte, boah, das macht man, sieht man selten. Und dann Carson Wentz, der mehr oder weniger von Aaron Donald aus dem Spiel genommen wurde. Mal gucken, ob der wiederkommt. Auch da die Verletzung wieder eine riesige Schwierigkeit. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört, aber ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm. Aber das wäre natürlich auch fatal für die Colts, dann direkt wieder ihren Starting Quarterback zu verlieren. Das wär echt unglücklich. Also ich habe gerade gelesen, er hat sich beide Ankles gesprained. Auch eine Leistung für sich. Aber gucken wir mal, wie lange der ausfällt. Das würde schon 1-2 Wochen dauern, denke ich.
Aber das ist halt auch so, das ist auch so ein Ding, das zieht sich durch Carson Wentz' Karriere, glaube ich, ne? Also der wird, glaube ich, nie eine komplette Saison verletzungsfrei bleiben. Also das kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Das ist auch, dann geht er dann irgendwann in Panikmodus und sowas und dann macht er da zwischendurch, wie du schon sagtest, zwischen den 5-Yard-Linien sah es gut aus, wirklich tolle Plays gemacht und dann kommen dann so eine Dinger, wo du dir echt irgendwie nur noch die Haare raufen kannst, ne? Und gut, Aaron Donald ist natürlich für jeden Quarterback eine Gefahr, aber wenn du dann halt auch so, wie gesagt, mit der Historie, die Wentz eben hat, was seine Verletzung angeht, ich glaube, du gehst ja dann auch schon so ein bisschen psychisch vorbelastet an diese ganze Geschichte ran.
Aber Aaron Donald ist so gemein, zu denen gerade verletzt waren. Also Carson Wentz genauso. Weißt du, letztes Jahr noch gegen Alex Smith, gegen das Washington Football Team, da hat Aaron Donald auch direkt erstmal ihn umgepinnt. Und das ist schon hart zu sehen. Und aber das, so ist das Spiel und das ist Aaron Donald und deshalb ist er so stark. Auch das fand ich gestern ein extrem spannendes Duell. Aaron Donald gegen die O-Line der Colts. Das war schon großes Tennis. Also fand ich sensationell. Ja. Genau, haben wir von Remo schon wieder was gehört?
Ich glaube, er ist wieder da, wenn er mich hört.
Wir hören dich. Ein yes. Traum. Sehr, sehr schön. Was würdest du noch zu den Rams sagen? Hast du uns zuhören können?
Nee, nicht wirklich, aber ich vermute, ihr habt euch über Carson Wentz moniert und darüber, dass Sean McVay und Stafford beide anscheinend verliebt sind in Cooper Kupp und der Mann jetzt offenbar the new coming of Jerry Rice ist.
Über Cooper Kupp haben wir noch nicht geredet. Wäre für mich wirklich einer der Spieler des Spieltags. Ich fand, dass ich am Anfang als Aussage einmal rausgeworfen habe, für mich war das erste Spiel, was Stafford gewonnen hat, was Goff nicht gewonnen hätte. Also das sind die Spiele, wo man den Unterschied zwischen Goff und Stafford wirklich sensationell gut sehen kann. Fourth Quarter Drive und am Ende gewinnt in Stafford spielen. Goff wäre leider gescheitert, traurig und sein Daumen hätte wieder wehgetan. Aber klar, also Cooper Kupp gestern zu sehen, war auch eine wahre Freude. Also der war so oft frei und hat so viel gefangen. Das war schon sensationell.
Ja, also ich ist unfassbar, was der, also er scheint ja auch sofort ein Lieblingsziel zu sein von Stafford, dass der, wenn er fit ist, ein Liebling von McVay ist, war schon bekannt. Ich glaube, die Rams sind mehr oder weniger auch einfach eine gute Waffe, ein Receiver, vielleicht auch ein Running Back. Henderson hat sich verletzt jetzt noch, auch davon entfernt, auf dem Bucks-Niveau zu spielen gegebenenfalls.
Sonny Michel ist nicht so richtig eine Alternative, oder? Also da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlicherweise. Hat bei den Patriots nicht gut gespielt. Gestern die letzten paar Drives, die er da mitspielen musste, sahen auch nicht so richtig gut aus. Der ist ja nicht auf dem Niveau und wird es wahrscheinlich nie sein von anderen Running Backs, oder?
Nee, und wenn man sich überlegt, dass der vor seinem Teamkollegen Nick Chubb gedraftet wurde.
Erste Runde, wenn ich so im Kopf habe. Ja, genau.
Ja, genau.
Ich fand es ganz spannend. Lando Gamer schreibt auf YouTube Colts, genau wie die Broncos, einen guten Quarterback von einem wirklichen Contender entfernt. Die Colts mit Aaron Rodgers würden auch ganz gut aussehen, ne?
Ja, aber meiner Meinung nach nicht so gut wie die Broncos. Also da muss man schon noch einen Unterschied machen, meiner Meinung nach. Also die Waffen, die Broncos haben, der Receiving Core ist besser als der Colts. Und am Schluss ist auch die Defense in der Gänze stärker als die der Colts. Also klar, die Colts haben Darius Leonard, aber von A bis Z quasi ist auch die Defense der Broncos meiner Meinung nach stärker besetzt.
Kommen wir zum letzten 2-0-Team. Gestern spannendes Spiel. Also eigentlich hätten die gar kein 2-0-Team mehr sein dürfen, muss man ehrlicherweise sagen. Die Minnesota Vikings haben es verkackt und haben die Arizona Cardinals zu einem guten Start verholfen. Wie gut sind die Cardinals wirklich und war das gestern nur Glück oder auch am Ende verdient?
Mit den Cardinals ist es bei mir so ein Ding. Ich habe, ich war kein großer Kyler Murray Fan, als er gedraftet wurde, muss mittlerweile sagen, der ist schon einfach special. Und ich glaube, er ist quasi das oder macht zumindest das konstanter, was alle sich von Lamar Jackson erhofft haben, weil der rennt nicht nur sensationell, das sieht immer auch lustig aus, wenn er abhebt, weil er rennt wie so eine kleine Nähmaschine. Ich glaube, der sieht auch einfach auf dem Platz viel kleiner aus, als er ist. Ich schätze, der ist nicht so viel kleiner als ich und er sieht da halt aus wie so ein Minion. Und auf der anderen Seite wirft er halt auch, spielt er durch die Luft sensationellen Football zurzeit. Was auch daran liegt, dass die Waffen der Cardinals, glaube ich, einfach genauso funktionieren, wie sie sich das erhofft haben. Es funktioniert aktuell tatsächlich sehr viel so, wie sich die Cardinals das, glaube ich, vorgestellt haben. Auf der anderen Seite ist J.J. Watt, der wieder an seine besten Tage vielleicht nicht, aber der zumindest wieder eine sehr, sehr starke Rolle spielt im Pass Rush. Dann hast du Isaiah Simmons, der scheinbar seine Rolle gefunden hat. Zaven Collins funktioniert, den du gedraftet hast. Die Secondary, da liegt, glaube ich, noch die große Schwäche bei den Cardinals. Aber vor denen muss man sich, glaube ich, in Acht nehmen, weil diese Offense ist einfach so unfassbar explosiv, dass selbst Cliff Kingsbury, der auch gestern keine sonderlich gute Figur gemacht hat, das aktuell nicht kaputt machen kann.
Ja. Wer ich nochmal erwähnen wollte, ist Moore, der Rookie-Wide Receiver. Unfassbar. Also was der gestern angefangen hat, wo der gelaufen ist, wie der Separation geschafft hat, fand ich nochmal sehr, sehr beeindruckend. Auf jeden Fall ein Fantasy-Pick, glaube ich, für die meisten Leute, wenn es in Ligen den noch gibt, holt ihn euch. Wie hast du sie wahrgenommen, Sebastian?
Also, wo du gerade Rondale Moore ansprichst, dieses Play von Kyler Murray, wo er scrambled und aus vollem Lauf dieses Ding auf den Moore feuert, für diesen, ich glaube, 70-Yard-Touchdown oder was das gewesen ist, wie geil das ausgesehen hat. Da hat er echt so gedacht, so, ja, da Kinnlade runter. Und ja, er hat auch 2 Interceptions geworfen, einen Pick 6, aber 400 Yards bei 29 Completions von 36 Versuche, 3 Touchdowns. Dazu eben noch den Rushing-Touchdown. Du hast immer bei Kyler ja eben auch noch die Gefahr, denn wenn das zusammenbricht, wie Remo schon sagte, mit Lamar Jackson im Prinzip ja genau dasselbe, dann läuft er halt selber. Aber er hat eben trotzdem dabei eben noch die Augen downfield, ne? Weil, also auch gerade bei diesem Play auf Moore, er hätte ja auch gut einfach weiterlaufen können selber, aber er sieht dann eben seinen freien Receiver und der läuft dann ja quasi uncontested in die Endzone und das war natürlich schon Weltklasse, ne? Aber man muss eben auch auf der anderen Seite über Minnesota und ihren Kicker sprechen. Ne? Die sind ja quasi wieder da angekommen, wo sie vor ein paar Jahren schon mal gewesen sind mit ihren Kickern. Also wenn du aus 37 Yards in der Turnhalle das Game-Winning-Field-Goal verschießt, dazu dann noch ein Extrapunkt, also dann kannst du davon ausgehen, dass Mike Zimmer schon wieder wahrscheinlich bald den hochroten Kopf hat und den guten Mann morgen spätestens auf die Straße setzt. Also das ist halt unfassbar bitter, wenn du dann noch rankommst und wirklich so eine gute Feldposition hast, um das Spiel zu gewinnen und dann setzt du das Ding daneben. Ne? Das ist halt schon, das ist ein Spiel, das musst du nicht verlieren. Und jetzt stehen sie halt 0-2 und Arizona steht 2-0. Ja, passiert dann halt, ne?
Was ich ganz spannend fand, Brian Lenger sagt, Kyler erinnert mich extrem an Russell Wilson. Ich hätte auch gesagt, also Lamar ist ja noch irgendwie ein anderer Bodytype, aber Russell Wilson auch etwas kleiner. Mhm. Das passt schon ganz gut. Und dann Bradbury Ostdeutschland. Ja. Und vor allem clever, mit Rodney Hudson einen der kleinsten und gleichzeitig Top 3 Center zu holen, kann Kyler auch was sehen. Das finde ich auch eine sensationelle Aussage, stimmt definitiv.
Ja. Aber ich finde, Kyler ist für mich noch viel, wie soll man sagen, viel slipperiger als Russell Wilson es war. Und es ist ein größerer Running Threat noch. Also ich wundere mich bei Kyler nicht. Also er scrambled ja nicht nur und sucht dann den Pass, was Russell Wilson ja macht. Macht Kyler auch, wie gesagt, du hattest gesagt, er hat die Augen trotzdem noch downfield. Aber der Running Threat ist, finde ich, noch so viel höher. Deswegen vergleiche ich ihn mit Lamar, klar, anderer Body-Type. Aber von der Running-Ability sind das für mich so die zwei Quarterbacks, die wirklich, die du kaum zu fassen kriegst, einfach, wenn die mal abheben.
Ganz spannend, Peter Gänger. Ein Sieg ist ein Sieg. In einer Woche spricht keiner mehr davon. Danach dann Murray ist einfach überschätzt. Peter, kann es sein, dass du Vikings-Fan bist und ein bisschen enttäuscht? Würde ich mich nur freuen, wenn du da mal Info gibst. Das klingt ein bisschen so. Hiho sagt, Cardinals haben nur ein Problem auf Cornerback. Wie seht ihr das?
Ja, also die Passing-Offense der Vikings konnte ja auch so ziemlich machen, was sie wollte. Von daher ist für alle Vikings-Fans ist natürlich ein absolut beschissener Start in die Saison. Verlierst in der Overtime gegen Cincinnati ein Spiel, was du nicht verlieren darfst. Und dann hast du gegen zugegebenermaßen starke Cardinals klar, die Defense liefert nicht so ab, wie du sie es vielleicht erhofft hast vor der Saison, aber zumindest die Offense war ja im Spiel und hat ja das geliefert, was man sich erhofft, auch von der Vikings Offense. Und dann verlierst du halt eigentlich ein sicheres Ding. Also 37 Yard Field Goal ist einfach scheiße.
Sebastian Schulz hat geschrieben, wie groß Kyler Murray ist. Hätte die das gewusst?
Ich glaube, 5'7 oder sowas, glaube ich.
Ich glaube, offiziell ist er nämlich größer. Offiziell ist er, glaube ich, 5'11 oder so, also um die 1,80. So
in Meter war das hier 1,78. Das ist jetzt, glaube ich, eine Durchschnittsgröße wahrscheinlich in den meisten westlichen Ländern. Muss
so 5'10 sein oder so.
Ja, was schon ganz spannend ist, weil das natürlich, also genauso wie in 1,90 man in der NBA auffällt, weil er so klein ist, ist es bei 1,78 in der NFL auch schon so, dass das einfach eine sehr, sehr kleine Größe für einen Quarterback ist. Aber natürlich spannend, dass das eigentlich ein Durchschnittstyp ist. Peter übrigens 30 Jahre lang Bucks-Fan. Davon haben wir auch wenige, ehrlicherweise. Dann kannst du dich aktuell ja gar nicht beschweren und freust dich über die Siege. Genau, sehr, sehr schön. Das waren, glaube ich, alle 2-0-Teams, wenn ich das richtig überblickt habe. Ja. Und wir können einmal ein Stück weitergehen. Es gibt ja so einige Teams, wo die nackte Panik schon ausgebrochen ist, habe ich das Gefühl. Oder Teams, von denen wir viel mehr erwartet haben. Lass uns da mal durchgehen. Und das Team, was ich da am wenigsten erwartet habe, ehrlicherweise, sind die Falcons. Haben zwar Julio Jones abgegeben vor der Saison, haben dann aber mit Kyle Pitts wahrscheinlich den spannendsten Receiver des ganzen Drafts geholt und stehen jetzt wirklich irgendwie völlig blank da. Man hat das Gefühl, da funktioniert gar nichts. Die Defense ist irgendwie hat 48 Punkte jetzt eingeschenkt bekommen von den Buccaneers. Aber auch die Offense war jetzt ein bisschen besser. Man hat Kyle Pitts mal gesehen, wie er gut geblockt hat, wie er Receptions gehabt hat, wie er Drives am Leben gehalten hat. Aber so richtig, also Calvin Ridley habe ich mir irgendwie stärker erwartet. Ein Gage war so ein Fantasy-Tipp. Wide Receiver 2 könnte jetzt interessant werden. Ich glaube, die Predictions bei dem waren immer zweimal jetzt über 14 Punkte. Zusammen geholt hat er vielleicht 3,5 oder so. Die Falcons sind schon weit weg von dem, was man erwartet hat, oder?
Total. Also ich glaube, mach du ruhig, Remo.
Nee, also ich glaube, dass Arthur Smith ist auch fairerweise mit sehr viel Vorschusslorbeeren da angetreten und von dem haben sich viele viel erhofft. Auch glaube ich, weil andere Offensivkoordinatoren, die irgendwie so geile Offense geleitet hatten, dann den Sprung irgendwie gut geschafft haben. Bei Arthur Smith bin ich mir nicht so richtig sicher, ob er ein Head Coach ist. Also seine Stärken als Offensive Coordinator in allen Ehren, die hat er oft genug bewiesen bei den Titans. Als Head Coach hat er bisher leider noch nichts gerissen. Also weder das Play Calling noch die Einstellung des Teams noch irgendwas lässt mich da gerade auf irgendwas hoffen. Matt Ryan sah so schlecht aus wie seit Ewigkeiten nicht oder beziehungsweise, ja, was heißt seit Ewigkeiten nicht? Aber macht halt auch Fehler ohne Ende aktuell. Er findet Pitts nicht, er findet Ridley teilweise nicht, überwirft sie. Es ist irgendwie bei den Falcons same old, same old. Das sieht aber immer
Kyle Pitts zu überwerfen ist schon eine Leistung, oder?
Naja. Und man redet sich vor der Saison immer irgendwie schön, die Defense kommt zurück, die Defense wird besser. Ja, er hat jetzt mit Pitts hat er Waffen und Calvin Ridley ist sowieso auch schon ein Nummer 1 Receiver. Und am Schluss funktioniert es halt nicht. Ich glaube tatsächlich, wir müssen uns eingestehen, dass die Falcons einen Neuanfang vor allem auf Quarterback brauchen.
Aber dann haben sie ja eigentlich alles falsch gemacht, was man jetzt so in der Offseason hätte falsch machen können. Also war ja viel die Frage, hatten eine extrem gute Draft-Position, hätten einen richtig guten Receiver sich holen können, haben sich dagegen einen Quarterback holen können. In dem Draft waren die wirklich starken Quarterbacks aktuell, scheint im College nicht mehr so viel zu sein. Dann hat man jetzt doch schon einen etwas längeren Rebuild vor sich, oder?
Ja. Also ich hab's vor dem Draft gesagt, egal wie gut Pitts ist, wenn du nicht mindestens noch der Überzeugung bist, 2-3 Jahre mit Matt Ryan erfolgreich spielen zu gehen, dann war alles, was sie gemacht haben, scheiße. Dann kannst du Also wenn du erfolgreich spielen willst, ich habe auch den Julio-Trade nicht verstanden, ja, dann haben sie es falsch gemacht. Sie haben ihr Talent und ihr Team, glaube ich, vor der Saison falsch eingeschätzt. Und ja, vielleicht auch eine Überreaktion aus zwei Spieltagen jetzt erst, aber im Endeffekt zieht sich das ja seit 2 Jahren so durch bei den Falcons.
Ja, ich finde halt auch so ein bisschen, das zieht sich ja nicht nur seit 2 Jahren, im Grunde zieht sich das ja schon seit der Super Bowl-Niederlage im Prinzip, dass du hast halt unheimlich große Erwartungen, weil Matt Ryan damals eine unfassbar starke Saison gespielt hat. Dann haben sie natürlich, ja, über die Niederlage brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter groß sprechen. Aber sie sind halt auch, dass sie so lange denn noch die letzten Jahre an Dan Quinn festgehalten haben, dass sie einfach nicht sich getraut haben, da das Ding zu beenden. Und denn jetzt so ein, ich sag mal, so einen soften Rebuild machen, das ist im Prinzip genau dasselbe, was du bei den Steelers sagen kannst. Du hast den alten Quarterback, wo du eigentlich im Grunde nicht rangehen willst, weil er dir halt mal was gebracht hat. Aber gerade vor allen Dingen, wenn du den mal so hoch picken kannst an 4, natürlich ist Kyle Pitts eine Waffe, die den Unterschied machen kann. Aber wenn du da, wie du schon sagst, die Chance hast, dir einen Quarterback für die Zukunft zu holen und dann eben sagen kannst, okay, dann sitzt er halt ein Jahr hinter Matt Ryan und dann übernimmt er nächstes Jahr oder wie auch immer. Da hast du echt eine Gelegenheit verpasst und ich finde halt auch die Coordinators, die sie haben, Dean Pease, der ist doch glaube ich auch schon gefühlt 100 Jahre alt oder sowas. Und das ist irgendwie auch so ein Ding. Du hast klar gegen Tampa Bay kannst du verlieren, da wirst du auch verlieren. Da werden 90% aller Teams in der Liga verlieren. Aber wenn du da 48 Punkte dann kassierst, klar, dann zum Schluss war das ja noch mit Pick 6 und so weiter und so fort. Aber das war schon, das war halt echt viel zu viel und letzte Woche gegen die Eagles ein Spiel, das du im Grunde, finde ich, auch nicht verlieren musst, da machst du noch nicht mal einen Touchdown und Matt Ryan in dem Alter nochmal eine neue Offense lernen, das einige können das, siehe Tom Brady, andere kriegen es halt nicht hin und dann sieht Ryan eben aus wie 50 und dann hast du das Problem und stehst 0-2 in der Division, wo eigentlich der zweite Platz relativ offen sein sollte, aber da kriegst du ja nichts. Sorry.
Ich glaube, da sind wir soweit durch, zum nächsten Team zu gehen. Ich habe noch einen ganz kleinen Auftrag für dich. Silvio Wohlgemuth fragt, Remo, kannst du mal bitte Juliane grüßen? Sie ist ein großer Fan von dir. Ich geb dir kurz eine Sekunde mit ihr.
Einen wunderschönen guten Abend oder Tag, je nachdem, ob du Podcast hörst oder zuschaust. Schöne Grüße, Juliane.
Sehr schön. Das kann sie sich direkt rausschneiden und als Klingelton auf ihr Handy tun, hoffe ich. Genau, lass uns bei den Jaguars sein. Das fand ich ganz spannend. Gestern gab es schon die erste Krisenpressekonferenz mit Urban Meyer. Der hat gesagt, es gibt kein Team, es gibt keinen Coaching-Staff, keine Spieler, die härter arbeiten als in Jacksonville. Sie werden alles dafür tun, Erfolg zu haben. Das klang schon fast danach, als wenn man kurz vor der Entlassung stand. Das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Wie seht ihr das? Also für mich war das ja klar, dass mit dem Quarterback, der natürlich Misserfolg nicht gewohnt ist, aber jetzt nicht direkt aus Woche 1 Erfolg da sein wird. Erwartet das die Organisation in Jacksonville? Erwarten das die Fans? Oder was ist das Problem, was sie da haben?
Also, dass sie das erwarten, glaube ich nicht. Ne? Also, das, du kannst nicht davon ausgehen, dass du, wenn du letztes Jahr 1-15 standst und dir einen Rookie-Quarterback holst, der natürlich auch wieder ein unfassbares Talent ist, vollkommen klar. Aber das sagtest du auch schon, das hatte Flo, glaube ich, auch am Freitag im Frühstücksei gesagt. Der ist das halt auch gar nicht gewohnt zu verlieren. Ne? Der kennt das aus Clemson nicht. Und auch aus der Highschool kannte der das nicht. Und ein Urban Meyer, der im College auch alles gewonnen hat, was du da gewinnen kannst, der ist das auch nicht gewohnt. Das ist jetzt halt einfach mal ein komplett neues Ding für die. Dann hast du natürlich auch noch Pech mit Verletzungen und so weiter und so fort. Kommt halt auch viel zusammen. Aber dass das halt ein längerer Rebuild wird als ein Jahr, das sollte eigentlich, glaube ich, jedem klar gewesen sein. Und 0-2 ist natürlich bitter. Also gerade so die Niederlage in Woche 1 hätte halt nicht sein müssen. Da haben wir ja nun alle gedacht, dass Houston da überhaupt nichts gewinnen wird. Ist jetzt halt anders gekommen. Und da musst du halt einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und dem Ganzen halt ein bisschen Zeit geben. Ne? Du musst halt sehen, dass die sich weiterentwickeln, dass du siehst, dass da ein Fortschritt und sowas zu erkennen ist. Und dann kannst du halt sagen, okay, dann kannst du in Jahr 2 oder in Jahr 3 kannst du dann wirklich auch, wenn es da nicht klappt, dann musst du halt das Ganze nochmal reevaluieren. Aber da musst du, glaube ich, einfach dir ein bisschen Zeit für nehmen.
Ich glaube, Jacksonville ist einer der seltenen Fälle, wo die Preseason tatsächlich vielleicht gezeigt hat, wo es lang geht, weil da war die O-Line eine Katastrophe und so ist es auch geblieben und ein Rookie-Quarterback hinter einer scheiß O-Line ist selten gut. Dazu kommt noch, dass ich auch von Urban Meyer überhaupt nicht überzeugt bin. Also ich glaube tatsächlich, dass das keine lange Ehe wird und auch für Trevor Lawrence, glaube ich, keine erfolgreiche Ehe ist mit Urban Meyer zusammen.
Einmal nachgefragt, ja. Weil er den College-Style kann in der NFL nicht ankommt? Oder würdest du sagen, es ist einfach kein guter Coach für die Art von Organisation und Spieler?
Beides, tatsächlich. Also ich für die Organisation an der Stelle nicht. Und dann für die Situation nicht. Ich weiß auch nicht, auch diese Aussage, keiner arbeitet härter. Dann muss ja irgendwer das kritisiert haben, dass nicht hart genug gearbeitet wird, was im Umkehrschluss heißt, dass er eben nicht so hart gearbeitet wird wie in anderen Teams. Und am College ist es, glaube ich, anders. Es gibt seltene Erfolgsstories, aber von erfolgreichen Coaches oder so Übercoaches quasi, die vom College dann zu den Pros gehen, es hat selten funktioniert. Und ich würde mir für Trevor Lawrence wünschen, dass der irgendwie ein kreativeres Play-Calling kriegt, wo er den Ball schneller loswerden darf. Ein paar Waffen hat er ja, das ist das Einzige, was Jacksonville eigentlich hat. Also werdet doch kreativ, scheiß drauf, was das Ergebnis am Schluss sein wird und versucht, euren Quarterback gut aussehen zu lassen, weil das hat auch gestern überhaupt nicht funktioniert. Mhm.
Ich glaube, wir haben noch drei Teams. Indiana haben wir darüber geredet, Minnesota haben wir darüber geredet. Ich würde bei den Jets noch gerne anhalten. Darf ich meine Aussage, es ist der HSV der NFL, macht Spieler schlechter. Aber dass die Jets und Zach Wilson es hinkriegen, dass Bill Belichick lächelt oder fast lacht, nachdem die vierte Interception geworfen worden ist innerhalb von, ich weiß gar nicht, vier Drives, das war schon beeindruckend schlecht, oder?
Bill Belichick hat vorher schon gelacht, weil er es liebt, gegen Rookie-Quarterbacks zu spielen. Und es ist halt wieder genauso gekommen, wie es kommen muss. Ne? Er zerstört ihn komplett. Das ist einfach die Patriots-Defense opportunistisch ohne Ende, nimmt natürlich alles mit, was Zach Wilson den dahin wirft. Also die Wurfauswahl von ihm war fragwürdig. Das war wirklich, der braucht halt auch noch gut eine Menge Zeit und da müssen sich die Jets halt leider auch darauf einstellen, dass es halt auch dieses Jahr wohl wieder eine sehr schmerzhafte Saison wird. Und dann siehst du auf der anderen Seite, dass die Patriots auch einen Rookie-Quarterback haben, aber der musste ja gar nichts machen. Der konnte ja einfach ganz entspannt seinen Stiefel runterspielen, ne? Musste keine Fehler machen, hat keine Fehler gemacht und dann gehst du halt als New York Jets halt so sang- und klanglos baden.
Ich habe wirklich Angst um die Karriere von Zach Wilson, weil ich glaube, dass der eigentlich viel mitbringt, deswegen wurde er auch so hoch gedraftet, um ein Special Talent zu sein, um ein besonderer Quarterback zu sein. Aber wenn du ohne Backup in einen Quarterback-Room kommst, wo kein Veteran ist, bei einer Organisation, die so viel falsch gemacht hat in letzter Zeit, die von vornherein schon eine schlechte O-Line hat und dann verletzt sich am ersten Spieltag, verletzt sich dein bester Mann, Mekhi Becton, verletzt sich dein Blindside-Protector. Und dann wirst du dahingestellt und musst am zweiten Spieltag gegen Bill Belichick und die Patriots-Defense ran. Und du weißt, du musst es ja nochmal gegen die ran und du weißt, du musst gegen die Bills ran und du weißt, du musst auch gegen die Dolphins, man mag von den Dolphins halten, was man will, die Defense ist nicht schlecht. Es ist wirklich, für Zach Wilson ist es schon jetzt abzusehen, dass es ein Jahr aus der Hölle sein wird. Und für alle Jets-Fans und die Gangrene Germany, tut mir wirklich schon fast leid, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als irgendwie so die Hoffnung zu haben, den Franchise-Quarterback, und jetzt ein anderer Coach, Robert Saleh, und der hat auch im Vorfeld das Richtige gesagt und ist auch ein Top-Mann, also war zumindest ein Top-Defensive-Coordinator.
Und dann hast du erstmal menschlich, ist das ja Robert Saleh ist ein ganz anderer Mensch und ganz wieder auftritt und wie er mit den Leuten umgeht, als all was davor war. Also das muss man nochmal ganz klar sagen, das ist schon ein Upgrade.
Ja, absolut. Absolut. Und dann sieht das trotzdem so aus. Das ist doch das Schlimmste. Du denkst, du machst alles richtig und dann hast du diesen Quarterback, den du an 2 draftest und den alle haben wollten auch an 2 und wo vorher klar war, dass du ihn draftest, und dann wird sich der Mund fusselig geredet. Einige sagen schon, besser als Trevor Lawrence vielleicht und mehr Upside, und dann ist es aber eine beschissene Situation wieder.
Was sollen sie machen? Also hätten die jetzt Sam Darnold da lassen sollen und dann mit Sam Darnold als Veteran dann vor dem Spiel, das macht doch auch keinen Sinn. Das ist dann diese Konkurrenzsituation, wo beide eigentlich noch wollen. Das macht keinen Sinn. Hätten sie sich Cam Newton holen sollen und den spielen lassen sollen als Veteran? Wäre das hier richtig?
Zum Beispiel.
Gardner Minshew.
Ja, vor der Saison. Gardner ist für mich auch kein Veteran, aber
Teddy Bridgewater. Keine Ahnung. Irgendwas musst du dir einfallen lassen.
Magic.
Fitzmagic zurückholen.
Ja,
du brauchst doch irgendwie Guidance, und du musst doch auch mal, wenn du merkst, deine O-Line fällt aus und der hat vielleicht, braucht er doch noch ein bisschen Zeit, dann musst du halt auch sagen, ja, dann, wir haben ja jemanden, mit dem wir dir Zeit verschaffen können. Oder, ja. Also ich weiß nicht, die Situation ist einfach. Also
ich finde es schon ein Upgrade gegen die Patriots. Sam Darnold hat danach in der Pressekonferenz noch erzählt, dass er irgendwelche Ghosts sieht, oder ich glaube, vielleicht sogar live, weil er micked up war. Ich glaube, das war es sogar. Also zumindest haben wir keine unangenehme Aussage von dem guten Kollegen Wilson, der dann irgendwie hängen bleibt. Ich glaube, es ist eine Erfahrung. Ich bin völlig bei dir. Diese gesamten Rookie-Quarterbacks, die hinter nicht guten O-Lines stehen. Die Frage eines Beinbruchs, eines Kreuzbandrisses und was auch immer, ist immer die Wahrscheinlichkeit wird mit jedem Spiel höher. Und am Ende sind die Jets so schlecht, dass sie noch nicht mal den ersten Draftpick hinkriegen. Also das war letztes Jahr so, und das werden die dieses Jahr auch nicht hinkriegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist schon irgendwie schwierig, was da in New York passiert. Der Franchise ist das völlig zu gönnen. Also ich finde, die haben es verdient. Ja. Die haben eine geile Historie. Die haben geile frühere Spieler gehabt und Schlachten in der NFL gekämpft. Es wäre schön, die mal wieder erfolgreich zu sehen. Ehrlicherweise, so schnell sieht das nicht danach aus.
Nee. Absolut nicht.
Also es ist ja auch schon bezeichnend, dass du nach dem Spiel, dass Zach Wilson von einem Reporter gefragt wird, die sind ja schon so geschädigt, die haben ja PTSD schon, dass ein Reporter ihn fragt, sag mal, hast du Geister gesehen? Did you see ghosts?
So,
wahrscheinlich sind da Geister auch. Also im Team, die reisen da auch mit.
Ja. Aber vielleicht mal ganz kurz die Community mit reinzuholen. Gibt nur 3 Sachen, auf die man sich im Leben verlassen kann. Tod, Steuern und Belichick gegen Rookie-Quarterbacks, sagt Bradbury Ostdeutschland. Finde ich sehr schön. Peter Gänger sagt, das bleibt an Wilson hängen. Da erinnert er sich in 5 Jahren noch dran. Vielleicht gibt's ja auch ein Gefühl von, das schaffen wir jetzt. Also ich finde, man kann so eine Niederlage auch in Energie umwandeln. Da kann auch was passieren und was kommen. Und Hüter 1988 sagt, wer soll das sonst machen? Sind ja alles Rookie-Quarterbacks, und Tour zählt für mich da mal mit dazu. Und Josh muss wieder 60% plus komplettieren, sonst wird's ein bisschen blöd. Ja, insgesamt, glaube ich, ist es schon eine Situation, wo es wirklich interessant ist zu sehen, die beiden Seiten. Auf der anderen Seite, Mac Jones war ja auch ein Rookie-Quarterback, der eine deutlich bessere O-Line hatte, der jetzt auch keine Wunderdinge geschafft hat, aber alle sind irgendwie happy und zufrieden mit dem, und das scheint alles gut zu laufen. Der hat jetzt auch keinen Veteran mehr, der in einem Camp mit Cham ein, hat Brian Hoyer jetzt dran. Brian Hoyer scheint ein guter Lehrmeister zu sein, ansonsten würde Bill den nicht jedes Mal wiederholen, wenn er einen neuen Quarterback hat, aber so richtig gut drumherum. Also das war jetzt kein sensationeller Auftritt Richtung alle anderen, sondern ein sehr ordentlicher, fehlerloser Auftritt von den Patriots. Ist das die Zukunft von Mac Jones dann?
Kann ich mir schon vorstellen, ja. Der ist halt kein flashy Typ, aber ich glaube, es war bei Around the NFL oder sowas, die sagten, dass er so ein bisschen so aussieht, wie Alex Smith so in der Mitte seiner Karriere quasi, ne? Der macht keine unfassbar aufregenden Dinge, aber er baut halt auch keinen Mist. Und das ist ja im Prinzip das, worauf es ankommt. Und du hast halt auch in New England, hast du mit Josh McDaniels, hast du eben auch einen Offensive Coordinator, der sein Handwerk auch versteht, der seit 100 Jahren bei Belichick dabei ist. Und der jetzt halt eben auch nochmal diesen Luxus hat, dass er einen Rookie-Quarterback halt im Prinzip so sich formen und erziehen kann, wie er ihn eben haben will. Ne? Und er ist ja vom Spieltyp her, ist er ja schon mit Brady, sag ich mal, vergleichbar. Und das ist jetzt auch kein mobiler Quarterback, wie es jetzt zum Beispiel ein Justin Fields oder sowas gewesen wäre. Aber er gibt dir eben genau das, was du haben willst. Und ja, dann gewinnst du so ein Spiel halt auch mal eben ganz entspannt. Vor allen Dingen mit der O-Line eben auch. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, und eine Situation drumherum eben, die tausendmal besser ist. Du hast ein funktionierendes Laufspiel, was unter anderem auch mit der funktionierenden O-Line einhergeht. Und du hast eine gute Defense, die dir gegebenenfalls den Ball immer wieder in schönen Field-Situationen beschert, sodass du zumindest auch keine Heldentaten vollbringen musst. Und dann so kriegst du halt, glaube ich, auch als Rookie-Quarterback auch einfach Sicherheit. Und das ist schon die halbe Miete vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht völlig zu verwerfen.
Ja. Aber der Touchdown-Lauf von Damian Harris gestern, ne? Das war ja auch mal, das sah gut, oder? Ganz schön nice aus. Also die sechs Leute, die er da einfach mal komplett weggeschneuzt hat und so. Also das war, da hast du dann auch gedacht, ja, das macht Spaß. Das ist wirklich so ein schönes Smash-Mouth gewesen. War echt schön anzusehen.
Aber auch wieder ein völliges Versagen von der Jets-Defense, ehrlicherweise. Also der ist jetzt ja auch nicht so, der ist jetzt ja nicht irgendwie so brutal, dass er die umlaufen könnte, aber irgendwie überall rausgekommen. Das war so ein bisschen der Beast-Most-Moment der Patriots. Die haben, ich weiß nicht, ob es danach Skittles gab, aber das sah schon sehr beeindruckend aus. Definitiv. Ja. Die Frage, die Brian länger hier spielt, die finde ich ganz spannend. Vielleicht, Remo, traust du dich zu beantworten. Brady hat über längere Zeit in New York sehr ähnlich wie Jones gespielt. Ist das der neue Brady? Würdest du das
Weiß ich nicht. Also zu Brady gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als jetzt bei den Patriots sicheren Football zu spielen. Also nur weil man am Anfang so aussieht wie Brady, am Anfang seiner Karriere, heißt es, glaube ich, noch nicht viel. Unter anderem habe ich noch nie jemanden gesehen, der in dem Alter überhaupt noch Football spielen kann, vernünftig. Von daher würde ich erstmal sagen, nein.
Bradbury Ostdeutschland fragt gerade, habt ihr das Donnerstagsspiel gleich um 19 Uhr besprochen? Da würde ich dich nach unserem Live-Podcast hier oder Live-Show einmal an das Frühstücksei am Freitagmorgen mit Flo und Gast sozusagen rüberschicken, weil da wurde drüber gesprochen und da gab es sehr emotionale Reaktionen und die haben das Spiel exzellent analysiert. Von daher, da haben wir direkt am Freitagmorgen zugeredet. Deshalb haben wir das heute ausgelassen. Genau, vielleicht, wenn wir jetzt einmal die ganzen traurigen Ergebnisse, traurigen Teams und Fanschaften sozusagen hier hinter uns haben. Welches Team wird am Ende den schlechtesten Rekord haben? Was glaubt ihr aktuell?
Ich bleib bei den Texans. Die waren zwar jetzt noch nicht dabei, aber bei denen geht's ja auch schon weiter und Tyrod Taylor, also das ist ja, also die Jacksons, Jets und die Jaguars kloppen sich, glaube ich, um den Top-Pick nächstes Jahr.
Sebastian?
Ja, das würde ich auch fast so sehen. Also das so stark wie die drei quasi da in der Konkurrenz sind. Wie gesagt, aber Houston hat ja schon unsere Erwartungen, die wir alle hatten in der Preview, haben sie ja schon übertroffen. Ich glaube, ne, ich habe denen unentschieden gegeben als einzig positives Ergebnis für die Saison. Der Rest hat die alle bei 0 und 17 gesehen. Jetzt haben sie letzte Woche schon ein Spiel gewonnen und sie sahen gestern ja, also am Anfang, bis Tiger sich verletzt hat, sahen die ja auch gar nicht so schlecht aus gegen Cleveland. Sorry, aber die haben die Erwartungen, finde ich, komplett übertroffen. Und wenn die nachher irgendwie dann doch so ihre 6-7 Spiele gewinnen, dann wird mich das mittlerweile auch fast gar nicht mehr wundern.
Ich muss sagen, ein Team, über das wir nicht geredet haben, was ich da hinten sehe, sind die Giants. Also ich glaube, dass die Giants, so wie sie aktuell spielen, auch nicht viel reißen wird. Und in New York wird der First Draft Pick entschieden, meines Erachtens. Also ich glaube, dass die schon, dass die Jaguars besser werden. Der Quarterback hat mehr Potenzial. Aber so wie die Giants aktuell auftreten mit der Offense, glaube ich, die kämpfen echt mit den Jets darum, zu gucken, wer mehr
Draft-Potenzial hat.
Oder erzähle ich Nico sehr gerne, das ist schon völlig in Ordnung. Der freut sich immer. Der freut sich zumindest an immer einen guten Spieler, der bald nach New York kommt. Ein neues Trikot, das er sich kaufen kann. Das ist völlig in Ordnung.
Aber genau, die haben ja auch, das ist ja auch wieder so, denn wenn du dann hörst, dass Golladay und auch der Tony, dass die dann halt erstmal schön da Stimmung machen, weil die im Prinzip überhaupt nicht im Spiel drin sind, das sind dann ja auch noch alles so hausgemachte Probleme. Ne? Dann startest du schon 0 und 2, das 8. Mal in 9 Jahren und dann kommt sowas noch dazu. Das ist halt alles nicht wirklich gut und dann hast du dann wieder die Fragen, ob Daniel Jones an 6 damals der richtige Pick gewesen ist, ne?
Aber bei Tony finde ich das ganz schön, Remo, das ist einer der NFL-Spieler, der weniger Receiving Yards als du hast. Das kann man so festhalten. Der hat gerade minus 2 Receiving Yards und damit sind wir alle bessere NFL-Spieler gewesen als Tony bisher. Also schon ganz, ganz schön zu hören.
Baut auf, ne?
Fühlt sich gut an. Wir wollen zu einer auch relativ neuen Kategorie kommen, haben wir letzte Woche zum ersten Mal, der König der Woche. Haben wir dann einen Spieler? Heute kein Einspieler, Remo. Dann musst du das übernehmen. Was ist der König der Woche?
König der Woche kann nur einer sein. Und zwar der König, den viele schon entthronen wollten, glaube ich, letzte Woche. King Henry. Letzte Woche noch gar nicht zum Laufen gekommen. Und jetzt gegen die Seahawks hat er mal in der zweiten Halbzeit aber wirklich den kompletten Gameplan von Pete Carroll zusammen mit der Defense der Seahawks über den Haufen gerannt. Und da stehen ja nicht auch nur Pappscheiben. Also es war absurd. Ich weiß gar nicht, wie oft er den Ball hat. 42 Mal den Ball gehabt. 35 Mal, glaube ich, 36 Mal gelaufen für 183 Yards und 3 Touchdowns. Und was ich fast noch krasser fand, ist, dass der Mann der Second Leading Receiver war. Derrick Henry hat 6 Bälle für 55 Yards gefangen. Und hat gemacht, was er wollte in der zweiten Halbzeit.
Wollte ich gerade sagen, der Großteil seiner Leistung, die er da gebracht hat, war ja in der zweiten Halbzeit eigentlich, ne? In Halbzeit 1 hatte man so ein bisschen, da hat er, fand ich, schon unfassbar viele Carries, aber wenig Yards dabei rausgeholt, ne? Und ich war nachher schon wieder so genervt von diesem Spiel, weil dann hast du denn Russell Wilson, der wieder seine Dinge macht, ne? Die beiden tiefen Bomben auf Tyler Lockett und Jeff Swaim dann. Ja, und dann sind die vorne mit, ich glaube, 15 oder 16 Punkten und dann schaffen die es tatsächlich noch gegen ein Team, was halt wirklich über den Lauf kommt, so eine Führung noch herzuschenken. Das fand ich einfach, das war halt hart bitter. Und ich bin halt aber auch der Meinung, in der Overtime, das Spiel hätte eigentlich mit Safety enden müssen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach wurde Russell Wilson ganz klar in der Endzone gestoppt. Das wäre ein Safety gewesen und dann wäre das Spiel halt vorbei gewesen. Also
ja. Definitiv, aber erstmal noch ein Cham in die Runde an unseren King Henry. Sehr schön, den zweiten König der Woche, den wir einmal geehrt haben. Und dann wollen wir eigentlich weitermachen. Also wir können das Spiel nochmal drüber gehen. Die Seahawks waren auch irgendwie nicht wirklich beeindruckend, aber die Titans in der ersten Halbzeit doch auch überhaupt nicht, oder? Also hat da Arthur Smith und seinen Wechsel zu den Falcons was hinterlassen für dich, Remo?
Auf jeden Fall. Also das Play Calling ist wesentlich weniger kreativ irgendwie bei den Titans und irgendwie haben sie auch mehr Probleme, Henry ins Laufen zu kriegen. Das hat sich in der zweiten Halbzeit auch angefühlt wie so eine absolute Willensleistung von Henry. So, ich mache jetzt einfach und ich laufe jetzt einfach, egal durch welche Lücke, scheiß drauf, was geschemt wird. Ich laufe jetzt durch alle durch. Und deswegen, die Titans für mich bislang trotz des Sieges gestern enttäuschen bisher die Saison, finde ich. Klar, zweite Halbzeit sah gut aus, aber auch das ist AJ Brown nicht richtig. Julio war im ersten Spiel gar nicht drin. Jetzt hat er natürlich auch eigentlich für mehr gefangen, als ihm zugestanden wurde, weil warum der Touchdown ihm aberkannt wurde, weiß ich auch nicht genau. Von daher haben die Titans schon sehr verdient auch gewonnen, muss man sagen. Aber trotzdem fehlt mir da irgendwie noch das gewisse Etwas. Und auch bei den Titans ist es so ein bisschen so, wie bei den Raiders ich das Gefühl auch habe, dass die gegebenenfalls können die immer noch ein Spiel verlieren. Also, ich will mich nicht auf die Defense verlassen.
Nee, sehr schön. Wir haben ein anderes Thema und das war in dem Spiel der Seahawks ja auch nochmal relativ klar und deutlich zu sehen. Eigentlich haben die Seahawks das Spiel wegen einem Taunting-Strafe verloren. Das ist jetzt nichts, was irgendwie überrascht. Das passiert schon mal irgendwie. Aber so habe ich das in der NFL aus meiner Sicht noch nie gesehen. Also ich habe mir etwa 15 Mal die Szene angeguckt. Ich habe kein Taunting sehen können. Ich habe einen Seahawks-Spieler, der aufgestanden ist, ein bisschen wild gestikuliert hat und dann weitergelaufen ist. Und wir kennen das ja mit neuen Regeln in der NFL, Regelanpassung. Die ersten 3, 4, 5 Spieltage werden die unglaublich intensiv umgesetzt und danach verschwinden die wieder so ein bisschen. Ist das Taunting, was vor 2 Jahren, glaube ich, die Defensive Pass Interference war? Oder wie seht ihr das?
Ja. Es gibt auf YouTube, ich glaube, ein 1,5 Minuten Video, wo zusammengeschnitten wurde, die ganzen absurden Taunting-Calls von gestern. Kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Das ist halt echt so eine neue Regel, die muss jetzt erstmal, da hat Roger sich gedacht, jetzt neue Regel und die muss jetzt erstmal richtig enforced werden. Und teilweise, ja klar, wenn sie denn da so über einen aufstehen und dann da irgendwie rumbrüllen oder so, muss nicht sein, aber deswegen jedes Mal 15 Yards Strafe zu verteilen. Das ist halt auch, mein Gott, das ist auch so überzogen. Die haben ganz andere Probleme, finde ich, als so eine Geschichten. Es ist, weiß ich nicht, ist einfach nur lächerlich. Also es geht gar nicht.
Vor allem bei so einem Sport, also sorry, wo wirklich Mann gegen Mann und dann geht's darum, der eine fängt oder der andere verhindert's. Ja, und dann wird ein Big Play jetzt bei DJ Reed, war es, glaube ich, verhindert den Third and Long auf Julio und freut sich natürlich, weil er hat das Play gemacht, er hat die Titans quasi runtergeschickt und klatscht da in die Hände, klar steht er auch über Julio Jones, aber ey, sorry, damit musst du auch klarkommen und wen will denn die NFL schützen? Die fragilen Egos von irgendwelchen NFL-Spielern doch hoffentlich nicht und unsere Jugend, damit die der Nachwuchs nicht das schon lernt, natürlich lernen die das. Das gab's schon immer, es gibt's mit dem Sport schon immer und gerade in so einer Sportart wie der NFL, wo es wirklich Mann gegen Mann geht, also sorry, da muss man wirklich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und also so eine Scheiße kann man nicht pfeifen. Das ist schlimm. Das zerstört das Spiel teilweise.
Aber war das nicht etwas, was schon vor der Saison ziemlich klar war? Ich habe so viele News gesehen, so viele Artikel dazu gesehen. Taunting wird ein Thema. Die Spieler müssen sich in Acht nehmen. Ja, wir wissen, dass die ersten 3 bis 5 Wochen die NFL sowas noch strikter durchzieht, damit es einen Effekt gibt, damit man sieht, dass da was passiert. Ich glaube, die NFL hat immer so ein bisschen dieses Play 60 im Hintergrund. Kinder sollen 60 Minuten Sport machen. Sie wollen familienfreundlich sein. Sie laufen auf Nickelodeon und versuchen da sozusagen den Sport in eine andere Richtung zu treiben, um ja am Ende immer noch mehr Geld zu verdienen. Aber ist das nicht der Hintergrund, den ihr dahinter seht? Also man muss die Spieler ein bisschen erziehen, damit sie eben familienfreundliches Entertainment bieten.
Aber ich finde, das ist ein bisschen wie damals mit dem Jubeln in der Endzone, was sie jetzt wieder revidiert haben. Jetzt darfst du wieder Choreografien machen oder nicht. Durftest du ja teilweise auch nicht. Da gab es dann auch Strafen. Das war auch lächerlich. Am Schluss wollen wir doch auch Emotionen sehen. Und wir wollen choreografierte Jubelszenen nach einem geilen Touchdown sehen. Und ich will auch sehen, wenn ein Cornerback ein wichtiges Play macht, dass der sich aufbaut, da auch sich auf die Brust haut und sich freut einfach, dass er ein geiles Play gemacht hat. Für mich gehört das ein bisschen dazu. Deswegen verstehe ich die gesamte Idee dahinter nicht. Klar, sollst du deinen Gegner nicht beleidigen oder völlig ins Lächerliche ziehen, aber da muss dann von vornherein ein bisschen Feingefühl her, weil so wie es jetzt ist, ist es Quatsch.
Ja. Es geht so in die Richtung komplett steril und sowas, ne? Also das ist so, ja, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Klar, wenn, wie gesagt, wenn du denn deinen Gegner denn provozierst und der dann eben auch mal denn, ich sag mal, darauf reagiert, ist immer scheiße. Das ist vollkommen klar. Aber ne, die Offense, die da, wie gesagt, die ihre Bowling-Choreografien und was weiß ich was machen, das ist dann alles okay. Aber wenn du dich denn als jemand, der ein Big Play gemacht hat, wirklich, der das Spiel komplett verändern kann in dem Moment, dann darfst du dich darüber nicht freuen. Das sind halt auch alles nur junge Menschen, sage ich jetzt mal, die dann halt in so einem Impuls reagieren. Und die musst du, weiß ich nicht, ne, lass die spielen und dann ist auch gut. Also man kann nicht immer alles nur tot reglementieren. Da machst du dann halt das Spiel auch mit kaputt.
Ist auch gar nicht meine Meinung. Ich wollte es nur mal festhalten, weil ich glaube, dass das so ein bisschen die andere Sicht der NFL ist und wie die da reingehen. Die wollen eben, wenn wir Sponsoren haben, die auch für Kinder und für junge Erwachsene irgendwie interessant sind und da versuchen, sich anders zu positionieren. Und vielleicht ist es auch einfach nur eine Geste dahin. Ich finde es sehr ärgerlich, wenn das ein Spiel wie die Seahawks gegen die Titans verändert und wenn dann sowas eine Entscheidung am Ende für ein Game macht. Ich bin ganz glücklich darüber und da werde ich, glaube ich, übereinstimmen. Wenn wir dann in den Playoffs sind, dann wird es für solche Sachen keine Strafen mehr geben, oder?
Hoffentlich nicht.
Ja.
Also das wäre wirklich tragisch, wenn es dafür jetzt dann in den Playoffs noch Strafen gibt, aber ich kann es mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Da machen sie sich, also das kriegen sie auch mit und das ist die NFL schlau genug, aber da würden sie sich ja selbst das Produkt mit kaputt machen.
Ganz, ganz spannend finde ich Tyreek Hill, über den rede ich eigentlich ungern, obwohl ich Chiefs-Fan bin, aber der hat das gelöst, der hat ja mal sein Victory-Sign gehabt, was er gezeigt hat. Das darf er auch nicht mehr, könnte auch Taunting sein, das hat er also gemacht. Er hat sich auf seinen Handschuh zwei Finger schwarz gemacht, das heißt, wenn er einfach nur seine Hand hochzeigt, ist dann direkt das Victory-V zu sehen und das fand ich ganz witzig, weil so ähnlich wie beim Jubel, die Spieler angefangen haben, kreative Lösungen zu finden, ist es jetzt eben so, dass Tyreek Hill das mit seinem Handschuh macht. Also das sind dann die Lösungen, die da hinterher bei rauskommen, was dann auch nicht viel besser ist, was aber mal wieder zeigt, wie die NFL dann oder die Spieler so ihre Wege finden, weiterhin das zu machen, was sie in irgendeiner Form machen wollen. Ich finde noch ein paar von den Kommentaren vorlesen, weil ich die echt gut finde. Hiho, ich finde, die sollten mal mehr was gegen Frauenschläger, Rassismus oder irgendwelche Vergewaltiger und Belästiger tun. 100%, ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen sich freuen, dass man quasi sein Duell gewonnen hat und den Gegner beleidigen, von Brian Länger, spannend, wie der ausgesprochen wird. Und Jack Pott hat geschrieben, alle Welt findet es langweilig, dass es keine Charaktere im Sport gibt, Fußball, Formel 1 und so weiter. Und die NFL arbeitet dran, dass ihre Sportler genauso werden. Kann man, glaube ich, auch ganz genau sagen. Und Läusel, auch Richtung Super Bowl, wenn man einen entscheidenden Hit macht im Super Bowl, dann darf man sich nicht mehr freuen, Wahnsinn. Und ich glaube, das zeigt relativ genau, in welche Richtung das geht. Und es ist sehr, sehr schwer, da so einen Mittelweg zu finden. Aber aktuell fühlt es sich total falsch an und macht den Sport fast kaputt. Also als Seahawks-Fan würde ich heute ziemlich, ziemlich genervt aufstehen, ehrlicherweise.
Ja, wobei da mit den Schiris sind sie, glaube ich, noch ganz gut bedient mit einigen Entscheidungen da.
So kann man es am Ende auch sehen. Lass uns gerne noch mal einmal ganz kurz über die Mittelmaß-Themen Teams sprechen, die jetzt so ein bisschen im Nirgendwo verschwunden sind. Welche von denen werden sich oben wieder anschließen? Wir hatten die Texans gegen die Browns, beide jetzt 1-1. Da wird es ganz spannend zu sehen sein, wie die Texans sich weiter schlagen. Die hatten so ein bisschen eine Mentalität, erwartet eh keiner von uns, also können wir jetzt mal Gas geben. Jetzt haben sie die erste Niederlage gegen ein besseres Team bekommen. Geht das jetzt weiter runter? Wie seht ihr das?
Wir können ja eine Speedround machen. Ich glaube, wir sind knapp über der Stunde.
Ganz eben.
Aber ja, also erstmal muss man gucken, glaube ich, was mit Tyrod Taylor ist, der eine super Saison bisher gespielt hat. Wenn der nicht da ist, Davis Mills.
Da muss ich aber was sagen, hört euch bitte noch mal das Frühstücksei an, Boulevard mit Kutsche. Da haben wir beide drüber diskutiert. Tyrod Taylor, es ist eine tragische Geschichte. Der ist schon so oft verletzt worden, hat seinen Starting-Platz verloren, wurde von einem Rookie-Quarterback ersetzt. Jetzt schon wieder, scheint nicht so doll zu sein. Ich glaube, 1 bis 2 Wochen fällt er nur aus. Aber das ist wirklich tragisch in Houston.
Ja, und die Texans haben halt einfach kein gutes Team. Also ich kann mir... Wenn wir darüber reden, ob die besser als 500 sind oder schlechter, die Texans sind für mich immer noch ein Bottom-3-Team.
Aber lass uns Over-Under 500 gehen. Texans, ja. Sagst du drunter. Sebastian, was sagst du?
Same.
Browns? Over. Mehr oder weniger als die Hälfte Siege?
Ganz klar over.
Ist für mich auch, also vielleicht noch ein anderes Team, was 1-1 steht, aber eins der zwei Teams, die weit drüber sein sollen.
Eins der zwei und du hast noch die Bills und die Chiefs. Ich bin gespannt, welches der beiden Teams du nicht drüber siehst. Buffalo, auch 1-1, Drama in gegen die Steelers im ersten Spiel, wo die Offense gar nicht geklickt hat, die Defense nicht so gut war. Jetzt hatte ich das Gefühl, die Defense hat gegen Miami wirklich stark gespielt, die Offense war okay. Ja. Also die haben ja ihren Job gemacht, aber es war jetzt auch noch nicht sensationell. Stephon Diggs ist wieder aufgetaucht aus dem Nirgendwo und der wurde dann ordentlich gefunden, aber die sind auch klar über 500, oder?
Ja, die mussten halt auch nicht mehr machen gestern. Also Miami war ja nicht vorhanden.
Fair enough, aber Josh Allen, wie auch schon geschrieben wurde, kann noch nicht ansatzweise da anknüpfen, wo er letzte Saison aufgehört hat. Und wenn die ganz, ganz vorne mitspielen wollen, wo ja viele sie gesehen haben vor der Saison, ich auch, dann muss auch Josh Allen mal wieder ein paar Bälle an den Mann bringen.
Klar, aber nie vergessen, das ist September. Denk mal dran, wie wir früher immer über die Patriots und im September, wie sie da ausgesehen haben und dann am Ende haben sie dann doch nochmal aufgedreht. Also da Kirche im Dorf lassen.
Miami, over oder under 500?
Ja. Knapp. 8, ganz 8 knapp. 1.
Das wäre dann auch over, also glaube ich.
Ja, ich sehe sie aber auch wirklich so bei 9, 8 maximal. Also.
Alles klar, da können wir gut Wetten machen. Bengals, erstes Spiel gewonnen, überraschend. Zweites Spiel gegen die Bears. Ich habe hier extra mein Justin Fields Polo an. wie schätzt ihr die Bengals und Burrow ein? Ich meine, Burrow, gestern 3 Würfe nacheinander, 3 Interceptions. Also das ist ja eigentlich schon Können. Also das hinzukriegen ist nicht so einfach. Wie stark sind die jetzt?
Nach zuvor 199 Pässen ohne Interception, glaube ich. Also Bengals, wie vor der Saison erwartet, unter 500.
Ja, für mich auch, ganz deutlich.
Chicago Bears?
Wundertüte.
Aber lass uns einmal drüber reden, ganz kurz 3 Sätze, Remo. Oder Sebastian, wie ihr wollt. Justin Fields zum ersten Mal im Feld. Ich habe gestern kurz davor gewesen, schon das Trikot zu kaufen. Ist schon ganz geil, den live zu sehen, ne?
Mega. Also ich, auch die ersten Plays dachte ich, oh, geil, geil, geil. Und dann war wieder ein bisschen Ernüchterung, weil ihm doch auch nicht viel geholfen wird bei den Bears, muss man fairerweise auch mal sagen. Und der ist auch ein Rookie. Also der teilweise guckt er halt auch seine Receiver halt aus, bleibt hängen an seinem Target. Deswegen, zu den Bears kann man, finde ich, noch nichts sagen. Also kommt drauf an, wie lange Andy Dalton jetzt verletzt ist und wie sich Justin Fields macht. Vielleicht ist es ja wieder so, dass Dalton verletzt, also jetzt der Receiver und dann ist jetzt Zeit und er gibt den Posten nicht mehr ab. Also mit Justin Fields haben sie, glaube ich, einen höheren Ceiling, aber um ihn habe ich trotzdem auch Angst, weil die O-Line ist auch echt scheiße.
Aber die Defense, 19 Punkte bei mir im Fantasy gestern, das bringt schon wieder Spaß. Also das freue ich mich sehr drüber, schon noch, glaube ich, ein bisschen auf den Gegner an. 3 Interceptions sind dann ganz, ganz förderlich dafür, aber Chicago ist zumindest in der Defense wieder voll da. Dallas, gestern gewonnen gegen die Chargers. Wo seht ihr die?
Knapp drüber, aber was hängt auch mehr mit der Division zusammen, in der sie spielen, gefühlt, weil die Cowboys sind, ich finde, die Cowboys und Chargers sind sich sehr ähnlich, wobei die Chargers meiner Meinung nach das bessere Team sind, die gestern auch unglücklich verloren haben, aber beide sind so, deswegen war das Spiel auch so merkwürdig, es gab einen Punt, glaube ich, und am Schluss aber trotzdem viel zu wenig Punkte, weil sich gegenseitig alle selbst ins Knie geschossen haben. Also hochgradig merkwürdig.
Aber ich finde Justin Herbert noch nicht auf dem Niveau der Vorsaison, oder? Also das war in dem Spiel für mich so ein bisschen sichtbar.
Ehrlich, ich fand ihn zwischenzeitlich richtig, richtig gut.
Ja, hier.
So fahrenderweise. Also der hat am Anfang, der hat 16 von 17 Pässen angebracht und der 17. Pass war halt eine Interception. Da ist kein Ball auf den Boden gekommen. Klar, nachher hat er dann so ein bisschen nachgelassen, aber das Problem bei den Chargers war halt einfach, dass sie sich da wieder selbst in den Fuß geschossen haben. Ne? 2 Touchdowns wegen Penalties annulliert worden. Das ist halt unfassbar bitter. Und dann eben auch so dieses, wo sie dann erst der Touchdown von Cook, der abgepfiffen wurde, und dann im nächsten Play, wo er dann erstmal wie viel Yards Raum verloren hat? 25 oder sowas. Und das ist halt unfassbar bitter, ne? Dann hast du halt statt Third and Goal von der 2, hast du Third and Goal von der 27 oder so. Ja, dann hast du halt auch nicht mehr viele Möglichkeiten. Und dann gehst du halt nur fürs Field Goal. Und dann hast du dann auf der anderen Seite die Cowboys, die noch 4 Minuten fast auf der Uhr hatten und dann die ja so mit einer Seelenruhe runtergespielt haben. Und dann zwischenzeitlich dachtest du, was wollen die jetzt nicht mal langsam ihr Play machen oder so? Und ja, dann macht der Greg the Leg halt aus 56 Yards das Game-Winning-Field-Goal. Und dann hast du ein Spiel gewonnen, wo du einfach denkst, so, ja gut, hätte jetzt so und so ausgehen können.
Ja, definitiv. Also die Chargers und Dallas beide über 500, habe ich bei euch rausgehört.
Ja.
Und jetzt kommen wir zum Spiel der letztgestrigen Nacht. Ich habe echt mir das heute Morgen in 40 Minuten reingezogen. Mein Morgen war nicht so gut. am Ende, also viel Ärger. Also die Chiefs haben schon extrem oft solche Spiele am Ende gewonnen. Vielleicht geht man als Chiefs-Fan davon aus, wenn Mahomes den Ball hat, viertes Quarter, er muss eigentlich nur den Ball da in die Endzone bringen und du hast gewonnen. Es reicht auch ein Field Goal. Dann kannst du das eigentlich nicht mehr verlieren. Da hat man als Chiefs-Fan schon ein ähnliches Gefühl wie die meisten Patriots-Fans vor ein paar Jahren. Michi sei gegrüßt, ein guter Freund, der hier zuhört. Bei den Patriots, da warst du sicher, Brady macht das am Ende und jetzt waren Mahomes da. Ich finde, Mahomes hat es auch gemacht. Und der gute Clyde Edwards-Helaire verliert einfach den Ball ziemlich dumm. Was würdet ihr sagen? Ändert das bei den Chiefs was? Sind sie noch gefährlicher, weil die auch wissen, dass sie verlieren können? Oder wie seht ihr sowas bei den Chiefs? Oder ist es schon die Formkrise, wie auf YouTube herbeigezittert wird von Lukas Schreivogel?
Ich fand schön, dass du diese Arroganz, die quasi das Chiefs-Team auch schon ausstrahlt teilweise, auch schon verkörperst jetzt. Man geht davon aus, ja, natürlich geht man davon aus, alle gehen davon aus, auch Nicht-Chiefs-Fans gehen davon aus, dass Mahomes das macht. Und aber das Schlimme ist, dass man das Gefühl hat, dass auch die Chiefs davon ausgehen, dass es passiert. Also die laufen und geben sich so, sind an der Seitenlinie so, als wäre das das Normalste der Welt. Ja, wir liegen jetzt 1 Minute vor Schluss hinten, aber wir haben ja den Ball. Also
eine Minute vor Schluss haben sie den Ball nicht mehr, leider Gottes. Bei ich glaube 1:45 hat Baltimore den bekommen und da muss man auch ehrlicherweise sagen, die Klasse.
Der einzig richtige Call.
Die Klasse bei 4-1 zu sagen, die Eier zu haben in der eigenen, also das wäre direkt eine Field-Goal-Position gewesen, mehr oder weniger, dazu sagen, okay, wir gehen dafür, du hast doch Lamar Jackson, du hast, glaube ich, es gibt keinen besseren Spieler, vielleicht noch unser guter Henry, aber ansonsten da einfach das First Down zu machen, das tat schon weh, weil es war einfach klar. Also ich habe dann heute Morgen gesehen und es war klar, er schafft es. Und es war klar, dann ist dann nur noch eine Minute zu laufen und das kriegen sie hin. Das war schon sehr, sehr ernüchternd, aber geiles Spiel. Also trotzdem, ich bin am Ende, ich habe mich sehr gefreut über den Honey Badger, 2 Interceptions. Die Defense ist eben keine Defense, die Gegner niedrig hält, sondern das ist eine Big Play Defense, die möchte eben die 2 oder 3 großen Plays haben. Also das haben sie gekriegt, aber dann müssen sie es am Ende auch finishen.
Und fairerweise muss man sagen, die Chiefs haben eine große Schwäche, das ist die Verteidigung gegen den Lauf. Und die haben jetzt gespielt gegen die Browns und gegen die Ravens. Die sind wahrscheinlich zwei der 3 besten Rushing Offenses der Liga. Also deswegen glaube ich, Kirche im Dorf lassen. Die Chiefs wären dann vielleicht das andere Team neben den Browns gewesen. Wie gesagt habe, die haben bislang auch wesentlich besser als ihr Rekord gespielt. Also,
ja. Ja, und du siehst halt auch, was passiert, wenn Lamar denn mal wirft, ne? Also dieses Ding da in Triple Coverage oder sowas, das lass es doch einfach bleiben. Das kann nicht funktionieren. Aber gut, diesmal haben sie das eben geschafft, was ihnen letzte Woche passiert ist, ne? Letzte Woche, wie gesagt, mit 2 Scores geführt und diese Woche drehen sie das Spiel dann einfach mal gegen einen Gegner, der ja eigentlich schon für mich vorher der Favorit gewesen ist, da bin ich ganz ehrlich. Also und als ich habe heute Morgen nur gelesen, dass sie eben, dass Lamar dann kurz vor Schluss dann da noch den Go-Ahead-Score gemacht hat. Und dann dachtest du halt wirklich so, ja gut, dann kriegen die Chiefs jetzt halt wieder den Ball. Das ist genau dasselbe wie bei Brady und Tampa letzte Woche gegen die Cowboys. Dann kriegt er halt mit 30 Sekunden oder sowas noch den Ball und dann ratzbatz sind die dann in der Field-Goal-Range. Und mit dem Butker hast du ja auch einen Kicker, der super sicher ist. Das stand für mich eigentlich gar nicht groß in Frage. Aber gut, dann hast du halt eben das Problem, dass dein Running Back dann eben das Ding fumbelt, ne? Und hier, das war der Owe, der den Fumble verursacht hat. Ja, ist dann halt blöd gelaufen.
Definitiv. Aber ich glaube, bei beiden Teams müssen wir uns keine Sorgen machen. Die werden beide in den Playoffs stehen und die werden, wenn es gut läuft, vielleicht sogar um die AFC Championship spielen können.
Gibt's noch Weiß ich bei den Ravens nicht. Weiß ich nicht.
Echt nicht?
Nee. Ich glaube es auch nicht. Die Ravens, also Playoffs ganz klar, aber die Ravens, und das ist halt auch das, was ich Lamar Jackson immer vorwerfen werde, dass er den nächsten Schritt einfach nicht macht im Passing-Game. Das ist, wie gesagt, das mit den beiden Interceptions gestern. Du weißt halt, ja, laufen und sowas, da kriegst du ihn nicht gestoppt, aber wenn er den Ball werfen muss, da kommt einfach zu wenig. Gerade von einem Quarterback, der jetzt in Jahr 4 ist oder sowas, das. Und die haben auch in den Playoffs, haben sie immer gezeigt, dass sie ein absolutes Talent dafür haben, so ein Spiel dann wegzuchoken. Und egal, gegen wen sie dann gespielt haben. Ob das vor 2 Jahren gegen die Chargers gewesen ist. Letztes Jahr haben sie es auch verloren gegen die Titans. Also, sorry, aber also Baltimore, ja, Playoffs, ja, aber mehr nicht.
Sehr gut. Einmal noch ein ganz letztes Thema, bevor wir hier durch sind. Lass uns noch mal über das Monday Night Football Game diese Nacht sprechen. Detroit at Green Bay. Und ich möchte jetzt einfach einem von euch beiden hören, dass ihr mir sagt, dass Aaron Rodgers ab 6,5 Punkte macht, damit ich mein Duell in der Fantasy League gegen Meti, wir spielen ja noch, die Ergebnisse wird es am Mittwoch geben, aber das Spiel würde ich ganz gerne gewinnen. Schafft Aaron Rodgers das?
Ach, du hast Rodgers.
Ich habe Rodgers. Es ist der einzige Spieler, der noch da ist. Ich liege mit 6,3 Punkten zurück. Ich glaube, ich muss Ihnen eigentlich nur die Adresse sagen zum Stadion. Dann sollte das eigentlich funktionieren, oder?
Ich wollte auch sagen, 6,3 Punkte. Wie ist euer Punktesystem? Also, aber
ein Touchdown sollte reichen.
Gegen die Lions sollte da doch was gehen.
Weil letzte Woche hatte er, glaube ich, 4, irgendwas Punkte. Von daher, ich bin vorsichtig geworden.
Gut, letzte Woche war aber auch, glaube ich, ein Extremum, ne? Also das mich hat er letzte Woche hat er gar nichts ausgemacht tatsächlich im Fantasy, weil ich da das Glück hatte, dass andere Spieler abgeliefert haben ohne Ende. Ich bräuchte von Aaron Jones jetzt auf jeden Fall nochmal Punkte, damit ich mein eines Duell noch gewinnen kann. Aber auch da bin ich eigentlich guter Dinge, dass er das noch hinkriegt. Und ich glaube, ich brauche 8 Punkte oder sowas. Das sollte möglich sein. Auf jeden Fall muss er mehr machen als TJ Hockenson. So.
Lions tun mir ein bisschen leid, die kommen in eine absolut beschissene Situation, weil ich glaube, die Packers wollen es jetzt auch wirklich allen zeigen nach der ersten Woche. Wenn die nicht rauskommen und es allen zeigen wollen, dann haben die Packers wirklich ein Riesenproblem. Also wenn die jetzt die Lions nicht doll vermöbeln sollten heute Abend, dann würde ich mir als Packers-Fan langsam Sorgen machen, weil nach so einer bescheidenen Woche 1 muss irgendeine extreme Reaktion kommen vom Team. Und wenn die nicht kommt, dann läuft irgendwas ganz falsch.
Definitiv, aber wenn die Packers die Lions nicht schlagen können, dann müssen sie auch nicht mehr über Playoffs nachdenken, dann sollten sie noch überlegen, ob sie vielleicht doch den Aaron Rodgers wegtraden. Also dann ist es einfach auch vorbei. Also dann muss man ganz klar sagen, das Spiel ist für mich so eins, wo man wirklich am Spieltag 2 schon sehen kann, wo geht's diese Saison hin. Weil also wenn das Team es nicht schafft, ein wirklich unterdurchschnittliches Team mit einem okayen Quarterback zu schlagen, dann macht das keinen Sinn mehr. Ich sehe gerade hier, die Fantasy-Thematik spielt bei manchen mit. Pat Cooper, er braucht noch 10 Punkte aufholen und hat Devante Adams gegen TJ Hockenson. Ich glaube, das schaffst du ehrlicherweise. Aber also müssen wir über die Packers noch reden, wenn sie heute nicht gewinnen?
Nee. Wenn sie heute nicht gewinnen, reden wir nächste Woche nur darüber, wie sie nochmal vermöbelt wurden. Also,
dann reden wir sehr
viel. Dann müsste aber bitte Stolle dabei sein, dass wir dann nochmal was Spannendes.
Also ohne Reaktion heute, merkliche Reaktion, und mit Reaktion meine ich wirklich rausgehen und die Lions vermöbeln zu Hause, weiß ich nicht, dann ist irgendwas in dem Team, in der Teamchemie auch, liegt dann ganz im Argen und dann ist die Saison vergessen.
Super, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte einmal noch mich bei Gomba bedanken, der sagt, mit dem Trikotkauf wart lieber noch mal 1,5 Jahre, das ging bei Trubisky auch schon nach hinten los. Ich glaube, so lange halte ich es nicht aus. Wenn er 3 gute Spiele macht, dann kommt das Trikot.
Pull the trigger.
Dann geht das los. Danke dir an Remo. Dein Internet im zweiten Teil war viel besser. Also das klang sehr viel schöner. Euch beiden, danke schön, dass ihr dabei wart. Hat sehr viel Spaß gebracht. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr es als Podcast hört, freue ich mich sehr, dann zu hören und noch Feedback von euch bekommen. Ein ganz kurze Info noch, hatte ich vorhin schon gesagt, einmal gerne beim Newsletter anmelden. Jeden Samstag um 8 Uhr schicken wir ganz frische Infos über die NFL, über die Footballerei, über die Sendungen, die wir hatten. Persönliche Texte von einem aus unserer Redaktion. meldet euch gerne an footballerei.de/newsletter und dann freuen wir uns, euch zu schreiben. Da erfahrt ihr wirklich alles, verpasst gar nichts mehr, und euch jetzt einen schönen Abend. Viel Spaß noch.
Denkt dran, liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren, all so eine Sachen. Das ist wichtig. Wichtig für die Reichweite.
Ganz genau. Euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart.
Macht's gut.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der